Diese Folge wird dir präsentiert von Disney Plus, dem neuen Streaming-Service, der dir die beste Unterhaltung von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic und mehr bietet. In meinem Podcast Kino oder Couch treffe ich jede Woche prominente Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Egal, ob aus dem Sport, Musik, Kino, Serien oder Entertainment-Business. Und gemeinsam sprechen wir über spannende Filme, Serien und das Leben. Und es wird die alles entscheidende Frage gestellt, Kino oder Couch? Ich habe mir heute einen Gast eingeladen, der nicht nur Cappuccino-Liebhaber, sondern auch Wortakrobat der feinsten Sorte ist. Ein besonders lustiger Mann, der sich vom Studienabbrecher bis zum Late-Night-Show-Super-Sidekick gemausert hat. Er ist nicht der Mann im Hintergrund, sondern ein sehr geschätzter Kollege, mit dem ich auch das Vergnügen habe, zusammenarbeiten zu dürfen. Er hat eine sensationelle, absolut charakteristische Lache und sein Grimme-Preis gehört eigentlich mindestens zur Hälfte mir. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Mein lieber Jakob Lund.
Vielen Dank. Guten Morgen, Steven.
Schön.
Also ich bin ja jetzt schon völlig gerührt von mir selber. Also das ist ja unglaublich, dass du im Grunde aus meinem Leben so eine Art vom Tellerwäscher zum Fernsehheini-Geschichte gemacht hast.
Ja, aber es ist ja so.
Es entspricht absolut der Wahrheit. Ich habe mal Jura studiert, bis ich da irgendwie festgestellt habe, ist ja gar nicht witzig. Und ja, dann habe ich mich so in die Medien reingeschaltet.
Ja, siehst du, und das müssen wir gleich noch mal ein bisschen detaillierter auseinanderbrechen. Aber meine allererste Frage, welches ist der Film deines Lebens und warum?
Oh, das ist ganz, ganz schwer zu beantworten. Überhaupt im Vorfeld hast du mir ja schon so ein paar Fragen geschickt und sich so festzulegen auf den einen Film, den einen Schauspieler, ist mir wahnsinnig schwer gefallen. Ich bin so richtig ins Stolpern und Zadern gekommen, weil es ja doch dann immer auch so Filme gibt und ähnnlich wie mit Musik, die einen so in bestimmten Lebensphasen begleiten.
Aber ne? Dann schieß doch mal los. Was fällt dir denn da ein?
Ein Film, der mir auf jeden Fall trotz der sehr strittigen Figur im Hintergrund, über die man inzwischen ja schlimme Dinge weiß, mich aber trotzdem immer sehr berührt hat und ein Film ist, den ich auch immer wieder gerne schaue, ist Annie Hall.
Der Stadtneurotiker.
Genau, in Deutschland der Stadtneurotiker heißt, ein Film von Woody Allen. Und das ist ein Film, der ist, ich habe es vorhin nochmal nachgeschaut, 1977 erschienen. Und das ist für mich bis heute die Blaupause für gute Komödien, für das, was man ja heute auch Romantic Comedy nennt. Denn es geht eigentlich um eine Liebesgeschichte zwischen Woody Allen, der auch selber die Hauptrolle spielt. Und
ein sehr neurotischer New Yorker Comedian, genau. Weil eigentlich spielen alle Filme von von Woody Allen ja auch in New York. Ne?
Ja, und der verliebt sich in Diane Keaton. Und das ist eine ganz wunderbare Liebesgeschichte, die aber sehr geprägt ist von der Neurotik von Woody Allen. Und in der sind so viele tolle Humorideen drin. Da gibt es eine Szene, da steht er mit ihr in der Kinoschlange und erzählt ihr so ein bisschen, wer ist und wer sein könnte im wahren Leben. Das ist wahnsinnig lustig. Oder es gibt eine Szene, und das kennt, glaube ich, jeder, der mal ein Date hatte oder jemanden kennengelernt hat. Da stehen sie beide auf einem Balkon und er schwafelt so vor sich hin und in den Subtitles, in den Untertiteln steht, was er eigentlich sagen will. Und er schwafelt so und kommt so richtig ins Plaudern. Und das kenne ich alles sehr gut von mir, wenn man eine Frau bezirzen will. Und eigentlich will er nur
machst
sagen,
du das genauso? Also du redest so lange, bis sie nicht mehr kann und dir verfällt.
Ja, ich bin darauf angewiesen, Steven. Anders als du. Du bist ja ein sehr, sehr schöner Mann. Da bin ich darauf verpflichtend angewiesen, Frauen praktisch in die Arme zu bezirzen.
Aber erinnerst du dich noch an, ich kenne das noch von früher, ich habe mich nie getraut, Frauen anzusprechen und immer wenn ich sie dann angesprochen habe, es gab mal so einen Nachtclub in Hamburg, der hieß Bad Galerie und ich weiß, da war eine so...
Moment mal, wie hat sich das Bad geschrieben?
Also B-A-D.
Also
war das
Bad.
Ja genau, es war ein Schwimmbad. Deswegen...
Ich dachte gerade ans englische Bad.
Nein,
und dachte, Mensch, ja, gut.
Nein, und da war eine großartige Frau und ich habe die ganze Zeit überlegt, wie spreche ich sie an? Ne? Und dann denkst du so, was sagst du zu ihr? Was ist cool? Und dann natürlich so, was machst du denn hier? ne? Und sie guckt mich an, völlig entgeistert und geht weg. Und ich bin da crash and burn jedes Mal.
Also ich bin wirklich, also ich glaube, du an dieser Pickup-Line musst du dringend arbeiten, ja, genau. Steve, weil was du denn hier klingt auch ein bisschen creepy. Das ja, impliziert ja, so, als hättest du einen Anspruch darauf zu erfahren, was irgendjemand irgendwo macht.
Genau, das war wirklich die da gedacht, so, alter Vater, was kommt denn da jetzt um die Ecke? Aber du hast es eben gerade gesagt, also Woody Allen, und das ist ja die klassische Diskussion. Werk und Autor oder Macher, ob das jetzt Musik ist oder Film oder Serie, muss man ja trennen in den meisten Fällen. Also es gibt ja viele Künstler, über die wir Dinge wissen, die wir nicht wissen wollen.
Ja.
Aber beeinflusst, also es hat ja anscheinend deine Liebe zu Annie Hall oder der Stadtneurotiker nicht beeinflusst. Also das zumindest, was wir jetzt rausgefunden haben.
Ja, aber es ist schon mehr als das Haar in der Suppe. Also es gibt durchaus mehr Woody Allen-Filme, die ich als Filme großartig finde. Hab auch Riesenspaß gehabt an Matchpoint zum Beispiel. Aber
was sie schon immer über Sex wissen wollten, aber sie nicht getraut haben zu fragen. Das ist zum Beispiel ein Woody Allen-Film, den ich total großartig finde.
Ja, da gibt es wirklich ganz, ganz viele tolle Filme. Aber ich muss schon sagen, dass diese Lebensgeschichte das schon für mich überschattet. Ähnlich geht's mir auch mit Michael Jackson. Da, nachdem ich diese Doku gesehen habe, konnte ich wirklich bis heute die Lieder nicht mehr hören. Und wenn eins im Radio läuft, dann muss ich irgendwie umschalten, weil mich das sehr getroffen und irgendwie sehr bewegt hat. Die Mutter aller Diskussionen ist sicher Richard Wagner. Kann man den als Antisemiten, kann man dessen Opern noch hören? Auch da bin ich total zwiegespalten, weil die Musik ja ohne Zweifel großartig ist. Aber das sind so Dinge, da habe ich mich noch nicht entschieden. Bin jetzt Mitte 30, vielleicht in den nächsten 10 Jahren komme ich da zu einer besseren Entscheidung. So lange gucke ich noch Annie Hall.
Sehr gut. Also Annie Hall ist auf jeden Fall einer der Filme, die du ganz groß schätzt.
Ja.
Gibt es noch einen Film?
Ja, ich habe versucht, dir ein möglichst kurioses Bild von Filmen mitzubringen.
Ja. Also ich finde Andy Hall überhaupt nicht kurios. Der Stadtneurotiker, weil diese Rolle, die er ja immer bekleidet, ist dieser hilflose Tollpatsch, der eigentlich sehr smart ist, aber einfach nicht weiß, wie er damit umgehen soll. Und das finde ich ja grundsätzlich sehr sympathisch.
Ja, und ich mag grundsätzlich auch eben Charaktere, die sich kunstvoll über Sachen echauffieren. Und das ist Woody Allen ja in Reinkultur. Vielleicht reden wir später noch über Curb Your Enthusiasm, eine meiner absoluten Lieblingsserien, ne, mit Larry David, der sie sich ausgedacht hat und auch die Hauptrolle spielt. Ein vergleichbarer Charakter, der sicher auch so auf diesen Woody Allen-Figuren fußt und der sich auch im Alltag über die herrlichsten Sachen unfassbar aufregen kann.
Wie, das ist ja so ein bisschen die Inspiration für Pastewka auch gewesen,
genau,
für die
richtig,
Serie. Obwohl Bastian einfach mit dem, was er gemacht hat, ja eine komplett eigenständige Reise begonnen hat. Aber ich glaube, das ist so großartig, wenn man eine Figur so in den Alltag reinplatziert und dann mit schauspielerischen Fähigkeiten versehrt, aber du immer das Gefühl hast, ich bin in so einer Doku drin. Das ist ja Curb Your Enthusiasm, genauso wie Pastewka. Aber was noch als Film jetzt?
Ja, also genau, du willst ja einen Film. Also ich habe noch gedacht an Interstellar von Christopher Nolan, der mich auf
Gänsehaut kriegt da.
Ja, weil der mich also extrem berührt hat. Und ich noch genau weiß, wie gegen Ende, wenn sich so das ganze Bild dann entfaltet und man so versteht, was ist hier so, könnte der Twist sein. Das sind dann so die ganz existenziellen Fragen des Lebens. Und das hat mich sehr berührt.
Aus dem Jahre 2014, großartig besetzt, ne? Unter anderem mit Matthew McConaughey, Jessica Chastain, die ich ja absolut großartig finde, und Anne Hathaway. Ich finde nicht nur das Ende, sondern ich finde diese ganze Sequenz, wo er sich auch von seiner Tochter verabschiedet, das ist so eine Geschichte, die mich emotional, je älter ich werde, je härter packt mich das emotional. Und das fand ich auch ganz toll. Obwohl ich sagen muss, also Christopher Nolan ist für mich einer, neben Steven Spielberg und David Fincher, einer der Regisseure, und Quentin Tarantino, die es schaffen, neue Geschichten zu erzählen, ohne dass es irgendwo herkommt, weil man das schon mal gesehen oder gelesen hat. Mhm. Bei Christopher Nolan muss ich ganz ehrlich sagen, also zum Beispiel Interstellar gehört jetzt dazu, das sind so Filme, da brauche ich noch mal einen zweiten Anlauf, um das überhaupt zu verstehen, was dabei, weil Interstellar ist ja im Prinzip eine Zeitreise, ne, auch diese erste Landung auf diesem Wasserplaneten und was da alles passiert, das muss man erstmal schnallen, aber das ist ja das Geile, diese Herausforderung.
Ja, ich finde, dass Nolan auch jemand ist, der so alle Möglichkeiten, die so eine visuelle Erzählweise bietet, irgendwie ausschöpft. Also der durchbricht Raum, Zeit, also ja wirklich, ne, und nimmt dich da mit und der tut auch etwas, was ich irgendwie toll finde, er fordert den Zuschauer. Der macht es nicht leicht. Es geht heute immer so viel darum, im Fernsehen, in Blockbuster-Filmen, dass auf keinen Fall irgendjemand irritiert ist, dass keiner etwas vielleicht nicht versteht und der fordert einen extrem heraus. Und manchmal ist man richtig verzweifelt und sogar wütend, weil ich raff das hier nicht mehr. Was will der denn? Und dann am Ende fügt sich irgendwie alles zusammen.
Ja, übrigens, das Witzige ist, dass Don Simpson und Jerry Bruckheimer, die ja auch im Prinzip Blockbuster-Produzenten sind, von Top Gun über Beverly Hills Cop, die haben ja damals immer gesagt, ganz am Anfang ihrer Karriere, wenn du einen Film nicht in einem Satz erklären kannst, machen wir ihn nicht.
Ach echt, das war so.
Ja, genau,
das ist sagt ja, man ja auch über Fernsehshows übrigens.
Ja, genau, ne? Aber das ist ja das komplett konträr zu allem, was Nolan macht und auch komplett konträr zu dem, was wir als Konsumenten und Konsumentinnen eigentlich ja auch wollen. Ne? Ja. Wir wollen ja ein bisschen herausgefordert werden.
Ja.
Denke ich zumindest.
Aber das hat mich fast davon abgehalten, einen Nolan-Film auf meine Lieblingsfilmliste zu schreiben, weil ich mich so schwer tun würde, den gut zusammenzufassen.
Kann man nicht, aber das ist ja das Schöne, man kann drüber sprechen.
Ja,
stimmt, und ich glaube, das ist so, dass man, wenn man mit Leuten drüber spricht, haben alle eine unterschiedliche Interpretation dessen, was sie gesehen haben. Ne?
Ja.
Und auch Sympathien für die Charaktere. Und das finde ich ja auch gut.
Aber da gibt es übrigens noch eine Szene, weil du erzählst, dass dich das so berührt hat, der Abschied von der Tochter. Ohne, ich glaube, das ist ja hier ein Podcast, wo wir reden über Film, wir reden über Sehen. Also Spoiler muss man vielleicht so ein bisschen beiseite packen. Es gibt da irgendwann, kommt raus, dass er im Grunde die ganze Kindheit nicht erlebt hat, aus Zeitreisegründen. Und das hat mich so zerrissen. Und das ist auch eine der vielen Szenen, bei der ich im Kino wirklich geweint habe. Weil ich bin ja, ich lass laufen. Also wenn es mich anrührt, dann nehme ich das mit Schwung und gerne mit, so als kleine Seelenreinigung.
Aber es ist ja auch befreiend.
Total, total. Und das ist eine der Filmszenen. Also das hat mich so tief berührt. Also es ist so grauenhaft und so das lässt sie eben die Zeit nicht zurückdrehen. Das ist weg, ne? Und dieses Gefühl, das kennt ja letztendlich auch jeder, der ein ganz normales Leben ohne Zeitreisen hat. Und das fand ich ganz, ganz stark. Also,
aber kann ich auch verstehen. Ich finde find ihn großartig. Und ich finde all das, was da kommt, ist wirklich beeindruckend.
Aber sag mal, das, unabhängig vom Erscheinen jetzt dieses Podcast, du hast ja mit Christopher Nolan gesprochen. Wie bereitest du dich auf so ein Gespräch vor? Weil ich den Eindruck habe von außen, das ist so ein kluger Mann, dass ich da wahnsinnige Ängste hätte, dem überhaupt nur unter die Augen zu treten.
Ach, also ich glaube, dass das Schöne an dem, was ich machen darf, ist ja, dass ich meine Leidenschaft und Liebe zu diesem Genre beruflich ausleben kann.
Ja.
Das heißt, also ich habe schon häufiger Christopher Nolan getroffen. Ich weiß noch, ich hatte eine Pressekonferenz zum ersten Batman-Film in Berlin moderiert mit Morgan Freeman, Sir Michael Caine, Christopher Nolan war da, Katie Holmes, Christian Bale. Und parallel lief damals auch Krieg der Welten an. Mhm. Ne? Und das war die Phase, in der Tom Cruise und Katie Holmes zusammengekommen sind.
Ah, okay,
und,
das war mir ganz klar.
Tom Cruise ist mit Katie Holmes um die Welt gereist zu diesem Zeitpunkt, als sie den ersten Batman-Film von Christopher Nolan promotet haben.
Das heißt, da hat es schon geknistert.
Nee, da waren die schon zusammen.
Da waren sie schon zusammen, okay.
Genau, also er war die ganze Zeit mit ihr im Hotel und ich weiß noch, dass wir dann da saßen und Christopher Nolan ist jemand, der ist ja, der liebt ja seinen Job. Ne? Das ist, ich finde ja Leute toll, die das lieben und das mit jeder Pore ausschauen. Das ist genauso wie Steven Spielberg. Der liebt, du sitzt vor dem und hast das Gefühl, du möchtest ihn einfach den ganzen Tag in den Arm nehmen, um diese Energie zu kompensieren, die er ausstrahlt. Nee, und um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, wichtig ist einfach, und das ist in jedem Gespräch so, dass man sich darauf vorbereitet, weil Vorbereitung ist ja immer eine Art des Respektzollens, weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du keine Ahnung hast, was dein Gegenüber gemacht hat. Mhm. Und das merken die natürlich auch. Man muss dazu sagen, dass diese Interviews ja weit weg sind von einem netten Gespräch, so wie wir das führen, sondern es ist bang. Ne? 4 Minuten lang sitzt du da, jetzt in dieser Zeit auch noch virtuell und du kannst gar nicht so eine richtige Connection aufbauen. Normalerweise ist es immer so, ich gehe in so einen Interviewraum rein und dann machst du ein bisschen Smalltalk, bis die Kameras an sind.
Ja.
Jetzt virtuell ist es, geht sofort los. Aber für mich ist immer wichtig, dass ich eine Frage stellen kann, die deren Leidenschaft sozusagen definiert. Also, dass ich etwas zurückbekomme, wo du merkst, er brennt dafür. Ne? Es gibt ja Fragen, die sind oberflächlich. Und damit versuche ich immer einzusteigen. Das ist vielleicht auch die Oscar-Schule, ne? Dass du immer die erste Frage musst schon sitzen. Und dann freue ich mich natürlich.
Ja.
Also das heißt, ich versuche sie da mal unerwartet zu packen. Aber das ist ein ein so geiler Typ und ein so smarter Mensch und ein der liebt seinen Job, mhm, und all das, was dazu kommt, Preise, Anerkennung, dieses Leben in der Öffentlichkeit, Fandom, mhm, das ist dem, glaube ich, völlig Latte.
Und konntest du so diese Leidenschaft entfachen?
Ja.
War das da, ja?
Ja, genau. Also es ging ja um Tenet, sein neues Meisterwerk. Und ich habe ihn halt gefragt, ob das für ihn, und das hat ja auch jeder, der den Film noch nicht gesehen hat, im Trailer gesehen, da fährt ja eine 747, ein Flugzeug, in einen Flugzeughangar rein. Ne?
Ja.
Das ist ja ein echtes Flugzeug.
Wahnsinn.
Und ich habe ihn gefragt, ob das für ihn im Prinzip so war, als wenn er als Kind so eine riesen Farbpalette mit allen Farben und riesen Pinseln hätte, mhm, und dann einfach nur rumschleudert. Und er meinte, das ist natürlich das Größte als Filmemacher, ne?
Ja.
Du kaufst dir ein Flugzeug und lässt es irgendwo reinfahren, drehst es aus allen Positionen. Er meinte, das war wie in seiner Kindheit. Er fühlt sich wie ein Kind, mhm, der als Erwachsener etwas machen darf. Und das ist ja das Schöne. Aber das siehst du ja, finde ich, auch an seinen Werken. Also ich überlege auch immer, ob das jetzt Interstellar ist oder Tenet oder Inception. Wo kommt das her? Mhm. Ne? Also wie kriegt er diese Idee?
Ja, weil das stimmt, das ist ein ganz guter Punkt, weil ich meine, also diese Ideen, die hat die, die, wenn der die erste Idee hat, dann hat die ja wahrscheinlich schon so viele Dimensionen, dass da kann ich mich nicht reindenken, um ehrlich zu sein.
Nee, ich auch nicht, aber das ist ja das Tolle, ne? Also auch nachzuvollziehen, woher kommt das, also die Inspiration. Jetzt haben wir aber schon zwei Filme.
Ja.
Also Interstellar und ja. Annie Hall. Hast du noch einen dritten?
Ja, ich habe praktisch nur einen dritten Film mitgebracht, um vielleicht auch um dich zu schockieren, aber vielleicht auch gar nicht. Anchorman 2.
Yes!
Das ist doch wirklich...
Oh, ich feier dich, Jakob!
Ja, das ist, also, weil ich finde, wenn man hier in so einen Podcast kommt, würde ja ganz einfach sein, hier Bella Figura zu machen und als Feuilletonist rauszugehen.
Bitte
aber
nicht.
Aber das bildet doch gar nicht das Leben ab. Wenn man sicher sein will, dass man einen wahnsinnig lustigen Abend haben will, dann kann ich zu jeder Zeit Anchorman 2 gucken. Und übrigens auch, wenn man glücklicher Besitzer ist, der DVD oder Blu-ray, da geht es noch eine Stunde weiter mit Outtakes.
Und das ist so geil.
Wenn man, sagen wir mal, mit Minute 1 mit einem guten Glas Wein oder einem Bier oder auch sogenanntes Haschisch anfängt und dann am Ende des Films dann noch weitermacht mit den Outtakes, man kommt aus dem Lachen nicht mehr raus.
Und da müssen wir jetzt ganz kurz mal festhalten. Also Anchorman 2, ja, ne? The Legend of Ron Burgundy.
Genau.
Also es geht um eine Figur, die Will Ferrell kreiert hat. Im, ja, ersten Teil ist er ein TV-Nachrichtenmoderator, ja, wider Willen, aber macht, ja, das gut. Und im zweiten Teil ist ja das Spannende, da kommt er zu einem New Yorker 24-Stunden-Nachrichtensender, ja, und mischt den auf, weil er, ja, ist so politisch inkorrekt, wie man nur sein kann. An seiner Seite Steve Carell,
ja,
Paul Rudd und das Ganze von einem weiteren Meister, Adam McKay.
Ja.
Und jetzt, wo du es sagst, muss ich dir eine Sache sagen, ich schätze dich so sehr, Jakob, als und ich meine das ganz im Ernst, als einen großartigen Wortakrobaten mit einer so liebevollen Zuneigung zum Wortwitz. Und du bist so schnell. Und das, Adam McKay ist genau so. Du müsstest eigentlich einen Film schreiben, weil Adam McKay macht das ja. Also Adam McKay...
Begleitet Will Ferrell ja auch über Jahrzehnte, ne?
Ja, und der, ja, ist so cool. Ich meine, der hat Weiß geschrieben. Mit Christian, ja, Bale. Da gibt's eine schöne Geschichte, die hat er mir erzählt. Und zwar hat ihn Christian Bale davor gerettet, einen Herzinfarkt zu bekommen.
Was?
Weil Christian Bale hat ja für die Rolle in Weiß extrem zugenommen, ja, an Gewicht und ist ja die ganze Zeit von einem Ärzteteam begleitet worden.
Muss man vielleicht sagen, er spielt Dick Cheney,
genau,
in Weiß, ne? Und der ist quirliger und hat er wirklich echt zugenommen.
Genau, und das Problem bei Christian Bale ist ja, ne, also hier vom Maschinisten, wo er ganz dünn war, ja, zu Batman, Muskeln, dann ist er ja wieder fett geworden für American Hustle, wieder dünn,
ja,
für seine Oscar-Rolle und jetzt wieder dick. Das heißt, er wird kontinuierlich begleitet, weil, mhm, sie sagen, das macht dein Körper nicht mehr mit. Mhm. Und weil er wusste, auf welche Symptome er achten muss, hat er das bei Adam McKay gesehen. Weil Adam McKay nämlich auch selber gesagt hat, er hat nur gesoffen, nur gefressen, nur gearbeitet, ach, nicht geschlafen. Und dann hat Christian Bale irgendwann gesagt, weil Adam McKay Schmerzen gehabt hat in der Brust, hat er ihm gesagt, hör zu, das sind Symptome von Herzinfarkt. Hat sofort einen Arzt gerufen, der hat gesagt, ja,
ja,
du hast einen, wir müssen nicht sofort... Bup, bup, bup.
Oh, ist ja Horror. Also
absurd,
ja,
ne?
Horror, aber auch gut gelaufen. Ja,
ja, genau. Also, aber Adam McKay, ein wahnsinnig, ja, guter Mensch. Also
wenn man
Regisseur, ganz, ja, Schrift, also Drehbuchautor, ja, und Produzent.
Und wenn man ganz streng ist, muss man auch sagen, die wirklich witzigen Will Ferrell-Filme, die sind auch alle von mit Adam McKay. Was mir aufgefallen ist, also genau, da ist Steve Carell ist ja auch mit dabei, auch sensationell witzig. Und als ich nochmal so drüber nachgedacht über Anchorman, diese Figur, die Will Ferrell da spielt, die ist sehr nah an Donald Trump, wenn man es mal genau wissen will. Das ist ein selbstverliebter Typ, der auf Fakten nicht viel gibt und der einfach das erzählt, was ihm so irgendwie in die Birne fällt.
Und ne? Das vor Donald Trump.
Das
ne?
Vor Donald Trump.
Also weil der Film ist ja aus dem Jahre 2013.
Ja. Und diesen Film, also ich beneide wirklich jeden, der den noch nicht gesehen hat. Also hier lache ich mich wirklich komplett tot. Und das ist auch interessant, weil wir in der Firma da fast zwei Lager haben. Es gibt die einen, die sagen, das ist das größte Meisterwerk und wir lachen uns tot. Dazu gehört auch unser lieber Freund Joko Winterscheid, mit dem man zu jeder Zeit sagen kann, lass uns Anchorman 2 gucken. Und da gab es schon so manchen Urlaub, wo das passieren musste. Und dann gibt's so ein bisschen die andere.
Also das ist dann sozusagen für euch, wenn ihr im Urlaub seid und die Stimmung ist unten oder die Stimmung ist
Nein,
schon auf dem Hoch?
Wenn ich mit Joko im Urlaub bin, ist die Stimmung immer oben. Aber das ist so richtig herrlich, nach so einem langen Strandtag abends nach dem Essen sich aufs Sofa zu legen und dann Anchorman zu gucken.
Aber ich finde es auch großartig. Weil ich liebe auch Will Ferrell. Ich meine, auch dieser ESC-Film, den es auf Netflix gibt.
Oh, da werden wir uns jetzt streiten, wenn du den gut fandst.
Ich fand den gut, aus dem einfachen Grund, weil ich finde Rachel McAdams macht das sehr gut.
Ja.
Ne? Aber ich mag Will Ferrell einfach, weil also Ron Burgundy ist jetzt eine wirklich legendäre Rolle, weil in ganz vielen anderen Filmen spielt er immer so ein bisschen den mir zu überdrehten Tollpatsch, aber bei Ron Burgundy passt es wegen dieser Arroganz, die er an sich trägt.
Ja.
Aber ich fand den ESC-Film nicht schlecht.
Da komme ich gleich noch. Ich wollte nur noch zu Ende bringen, dass unser lieber Freund Schmitty, mit dem ich ja auch den Podcast Baywatch Berlin gemeinsam mit Klaas mache, der hasst Will Ferrell, richtig?
Und warum?
Der hasst, nee, das ist nicht sein Humor. Das ist wirklich da, da ist er zu sehr Filmliebhaber, um zu sagen, das ist ihm zu blöd. Und ich bin der Überzeugung, wenn wir ihn heimlich beobachten würden, dass man doch den einen oder anderen Lacher sehen muss, weil er doch durchaus auch, wie wir alle, Humorfan ist. Aber da scheiden sich die Geister. Ebenso wie beim Grand Prix-Film, glaube ich, weil also da muss ich dir sagen, den habe ich eine Stunde geschaut, gibt es ja auf Netflix, und ich fand den so blöd. Und ich fand alles, was ich witzig finde eigentlich an dieser Art von Humor, hat der nicht gehabt. Der so kaum überraschend, dann auch so müllig gedreht und so wahnsinnig doofe Figuren. Und ich habe so richtig vor mich hingelangweilt.
Okay, aber ich finde, es kommt immer, also ich habe jetzt nicht ein Meisterwerk erwartet, sondern ich war in so einer Stimmung, wo ich gesagt habe, ich muss was gucken, was mich jetzt nicht intellektuell unfassbar beansprucht, aber ich fand zum Beispiel Will Ferrell gut, aber wen ich richtig gut fand, war Dan Stevens aus Downton Abbey als der russische Counterpart.
Ach, das habe ich ja gar nicht die Verbindung hergestellt.
Ja, und weil der ist so großartig mit dieser schleimigen Frisur und da gibt's eine Szene, die liebe ich.
Stimmt, der ist aus Downton Abbey. Ja, ja klar.
Ja, genau.
Die ganze Zeit überlegt, irgendwoher kenne ich den genau. Ja,
genau.
Ja.
Und wo Will Ferrell und Rachel McAdams auf die Party kommen in seinem Haus und die sagen, wow. Das ist ja super aus. Und er sagt mit diesem geilen russischen Akzent so, ja, das ist in den Top 5 meiner 20 Häuser. Und du denkst nur so, das ist ein Palast, der sieht aus wie der Buckingham Palace. Aber, also, okay, ich kann es verstehen. Es ist nicht unbedingt das Größte, aber er ist schon ziemlich geil.
Aber hier sind wir an einem entscheidenden Punkt.
Ja.
Wenn du im Kino warst, hast du gerade Tenet gesehen oder du hast diesen Film geschaut und dann gibt's da sicher irgendwie so WhatsApp-Gruppen oder Freunde, denen du mitteilen musst, wie du den fandst. Wie ist deine interne Bewertungsskala? Hast du sowas?
Also ich habe keine WhatsApp-Gruppe, weil ich vielen meiner Freunde auf den Sack gehe.
Ruf sie lieber an.
Genau, wenn ich den begeistern irgendwas schicke. Ich habe natürlich, also zum Beispiel Daniel Schröckert von den Rocket Beans von Kino Plus, den ich sehr schätze, auch ein sehr guter Freund. Mit dem tausche ich mich aus. Wir geraten da auch immer ein bisschen aneinander.
Ja.
Aber das ist gut. Aber das Schöne ist, wir halten uns so ein bisschen zurück.
Ja.
Und wenn dann einer anfängt zu plaudern, dann geht's richtig los. Und ansonsten, mein Vater ist ja ein riesen Kino- und Filmfan. Also von dem habe ich das ja so in die Wiege gelegt bekommen, meine beiden Brüder auch. Also ich sag's auch ganz häufig meinem Vater, ich sag dem, ich habe einen Film gesehen, Papa, den musst du dir angucken.
Ja.
Ich dachte, ja, okay. Und mein Vater sagt dann immer so, der ist ja so ein Horrorfilm-Fan, der guckt sich ja alle Horrorfilme an und sag ich so, und wie war der? Ja, der ist ganz niedlich.
Niedlich.
Ja, also, ja, er sagt immer so
ganz schlimmer Schocker.
Ja, genau. So, das ist ganz niedlich. ich versuche das zu teilen, aber ich habe immer so eine Angst vor einer Skala, weißt du, wenn ich so Punkte vergebe.
Ja.
ich versuche dann immer in Superlativen zu reden. Mein neues Lieblingswort ist Eskalation. Also wenn ich was gut finde im Kino, das ist für mich eine cinematografische Eskalation. Aber ich finde es immer schwierig. Also ich weiß noch, dass ich weiß gar nicht mehr, welcher Film das war, aber da habe ich so ein paar Freunde von mir ins Kino überredet, weil ich den dann schon zum dritten Mal im Kino gesehen habe, weil ich den so cool fand und dachte so, ey, super. Und dann gucke ich rüber und denke so, nee, okay, ich weiß jetzt schon, ich kriege danach so einen auf den Sack, weil die irgendwie 2 Stunden im dunklen Raum sitzen und hätten irgendwo feiern gehen können. Und dann komme ich danach raus und die so, ja, dann sagen sie mir alle, ja, du bist halt so ein Filmfreak. Filmnerd. Du fandst den gut. Und dann denke ich mir so, okay. Also ich finde es immer schwierig. Ich weiß nicht, gibt es jemanden, mit dem du das immer gerne teilst?
Ja, das sind meine Kollegen Schmitti und der Thomas Martins, den du ja auch gut kennst. Wir arbeiten ja zusammen in der Florida TV und kümmern uns da um die Fernsehprojekte von Joko und Klaas und wir
unter anderem auch um mich.
Auch um
kümmert
dich.
Ihr euch
so ist es. Und da haben wir eine Dreiergruppe und da schreiben wir uns eigentlich immer, wenn wir einen neuen Film gesehen haben. Und wir haben immer eine Skala, die geht von 1 bis 10. Das heißt dann diesmal manchmal einfach nur glatte 9. Und dann muss man fragen, was welcher Film? Und dann geht's drum und dann da wird sich auch herrlich.
Könnt ihr mich damit aufnehmen?
Da können wir dich mit aufnehmen.
Bitte
ja.
Nimm mich mit auf, weil ich möchte gerne mal in so einer Gruppe drin sein, weil ich werde immer geächtet von allen aus meinem Freundeskreis.
Wir machen eine neue Kino und Seriengruppe mit dir, Steven. Und das ist gut. Und jetzt musst du aber auch wissen, wenn etwas richtig scheiße war, dann ist es eine andere Skala. Dann geht es zwischen 1 und 5 Kackwürsten. Und wenn man einem Film die 5 da würde man zum Beispiel sagen, der ESC-Film von Will Ferrell wäre für mich 4 Kackwürste von 5. So scheiße fand ich diese. Ja, jetzt sag ich dir ins Gesicht. Das musst du ertragen können, wenn du in diese Gruppe kommst. Und das gehört auch dazu, diese Skala.
Okay.
Und dann wird sich da herrlich gestritten. Man sagt, das war nur eine 7. Und,
also 1 bis 10?
1 bis 10. 10 ist das Allerbeste. Ja.
Okay, und 1 bis 5 Kackwürste ist negativ.
Ja, wenn was richtig scheiße war. Und es gibt ein Filmmagazin, schlag mich jetzt nicht tot, aber das heißt, glaube ich, White Lies oder so. Sagt dir das was? Es ist, glaube ich, ein englisches, ich weiß nicht, woher es kommt, bin ich schlecht vorbereitet. Das sind ganz schön gestaltet und die nehmen sich auch immer einen Film als Cover und haben so ein ganz tolles Artwork. Und die haben, finde ich, eine sehr gute Filmbewertung. Nämlich, die nehmen immer noch mit rein, was war deine Erwartung an den Film, an der Zahlenskala? Wie fandst du es direkt nach dem Film? Und nochmal 2 Wochen danach.
Oh.
Und das finde ich nämlich gar nicht so uninteressant.
Das ist smart.
Weil es gibt ja Filme, ein Film fällt mir ein, da musst du mir mit dem Titel helfen, Sofia Coppola über so einen Superstar und die so diese Einöde und die Traurigkeit da rumzuhängen.
Sofia Coppola.
Sofia Coppola. Es geht halt um so einen Hollywood-Star, Hollywood-Schauspieler und der sitzt die ganze Zeit im Chateau Marmont und die Tochter besucht ihn und das ist ein tristes Leben. Dann fahren sie wie nach Italien, da kriegt er irgendwie einen Preis, dann fährt er wieder zurück. Letzte Szene fährt er einfach mit seinem Ferrari in die Wüste. Vielleicht findest du parallel raus, wie der heißt. Und das ist ein Film, da habe ich mich beim Gucken schwarz geärgert, weil da diese Langeweile und dieses Ereignislose in dessen Leben so inszeniert wird. Und man wird wirklich stinksauer. Und dann habe ich festgestellt...
Ach so, Somewhere.
Somewhere, genau.
Verloren in Hollywood, genau.
Genau, und dann habe ich festgestellt, so ein paar Tage später hat der so nachgewirkt in mir und hat dann ist mir klar geworden, genau das wollte die, dass ich mich so fühle wie dieser Typ, der so keine Highs und keine Lows mehr im Leben hat, weil er alles irgendwie hat und alles ist ereignislos, kein Glück, keine Ausschläge mehr.
Ich komme jetzt mal mit so einem, auch mit so einem gleichen Effekt, aber mit einem, sag mal, Film, wo jetzt alle sagen, oh, geht hin, aber... mein Bruder und ich haben mit Freunden von uns in Amerika damals Independence Day geguckt.
Ah, ja, okay. Ja?
Also von Emmerich mit Will Smith. Und wir sind rausgekommen, wir beide aus dem Film und dachten so, Alter, was für ein Scheiß, ey, wie Area 51 und den ganzen Kram. Und die beiden kamen mit uns raus und waren total geflasht.
Ja.
Und haben uns erstmal erzählt, so, ey, wie smart, ne, mit Area 51 und dann Goldblum und die fliegen hoch mit dem Virus und macht doch alles Sinn und Will Smith. Und wir beide so, okay, haben wir vielleicht irgendwie anders gesehen.
Ja.
Sind am nächsten Tag nochmal reingegangen und dann fanden wir ihn super. Und ich finde, ich muss sagen, das ist einer der besten Popcorn-Filme der letzten 30 Jahre.
Ja.
Also aus diesem Genre, der ist großartig.
Ich finde, der hat das Genre irgendwie so wiederbelebt,
genau.
Überhaupt wieder so auf den Plan gerufen damals. Weiß ich auch noch, dass der mich total geflasht hat. Inzwischen gibt es ja tausende solcher Filme.
Ja, aber der war so smart.
Ne? Ja.
Also der muss man auch echt nochmal sagen, dass der Emmerich da echt etwas, der hat so Handlungsstränge zusammengepackt, die eigentlich offensichtlich waren, aber an die man nie gedacht hat. Ne?
Ja.
Also dass er die Area 51 einbaut und vor allen Dingen diese Invasion von außen und ich fand's auch super. Und Will Smith, ich meine,
Hast du den nochmal gesehen, den Film? Also ist der gut gealtert? Ich habe den nämlich lange nicht
ich
mehr gesehen.
Ich habe den nochmal gesehen. Ich finde, der ist sehr gut gealtert. Okay. Es gibt ja, ich meine, die Legende ist ja immer noch Star Wars, ne? Mhm. Also Ende der 70er Jahre gemacht. Der ist ja von den Special Effects her immer noch non plus ultra. Mhm. Ne, aber das stimmt. Ich habe so, das ist zum Beispiel etwas, wovor ich ganz viel Angst habe. Ich habe so Filme, die ich immer noch romantisiere von früher.
Ja.
Ne, die ich einfach, bei denen ich weiß, ich war geflasht als Kind, aber ich habe Angst davor, die jetzt als Erwachsener zu sehen mit so einem, naja, das ist ja doof. Ne?
Hast du ein Beispiel?
Goonies.
Die Goonies, was ist das nur? Habe ich, glaube ich, nicht.
Die Goonies sind diese fünf Jungs, die in einem Vorort in Amerika leben, der platt gemacht werden soll von so einem Investor, der da jetzt irgendwie so eine Superstadt rausbaut. Und die finden auf dem Dachboden eine Schatzkarte von Chester Copperpot, einem Piraten, und machen sich auf die Suche nach diesem Schatz. Übrigens, Josh Brolin kann man da sehen, als älteren Bruder, der alle tyrannisiert. Und das ist so eine großartige Abenteuerreise. Dann gibt's noch zwei Brüder, die Fratellis, die haben einen Banküberfall gemacht, die dann noch... Und das ist super. Und dann am Ende kommen sie und finden diesen Piratenschatz. Und es ist einfach großartig. Ja. Also es ist so ein Kindheitstraum, der wahr geworden ist auf der Leinwand. Und ich laufe um diesen Film jetzt schon seit echt Jahren rum, weil ich ihn gerne nochmal sehen möchte.
Du hast Angst vor der Enttäuschung.
Ich habe Angst vor der Enttäuschung. Kommen wir mal zu Serien.
Ja.
Jakob, gibt's eine Serie, die dir direkt einfällt, die du groß... Du hast von Curb Your Enthusiasm gesagt. Ja. Also das ist im Impro-Comedy, würde ich es nicht nennen, aber das ist schon... Man hat schon das Gefühl, er improvisiert, aber es ist auf der anderen Seite auch so gescriptet, dass es so alltäglich ist. So wie Ricky Gervais das ja im Prinzip.
Genau. Oder auch Jerks, die sind da auch sicher angelehnt. Ich will noch einmal kurz sagen, also worum geht's da? Weil das ist schon eine meiner absoluten Lieblingsserien. Das könnte ich wirklich stundenlang gucken. Es geht um Larry David, der eben sich selber spielt. Der hat gerade Seinfeld abgeschlossen als Projekt. Die Serie hat er mit Jerry Seinfeld erfunden und geschrieben. Und
eine der erfolgreichsten Comedy-Serien überhaupt
aus Amerika. Unfassbar viel Geld mit umgesetzt. Er selber auch, also reicher als Jesus. Und der hat das abgeschlossen und jetzt steht er so ein bisschen vor einem neuen Lebenskapitel. Und hat also so eine gewisse Lehre, ist ihm reich und hat auch sehr viel Zeit, sich mit Problemen des Alltags intensiv auseinanderzusetzen. Das heißt also, er spielt sich selber, hat ein riesen Anwesen in L.A. und er floatet so durch den Tag. Und alles, was ihn da ärgert, ist Teil dieser Serie. Und es ist wirklich großartig geschrieben und du hast ja gut schon beschrieben, wie es gemacht ist. Ich glaube, teilweise sind Szenen auch nur so, dass er so Haltungen mitgibt und sagt, pass auf, ich komm rein, ich hinke, du fragst mich warum und so. Und dann spielen die da verschiedene Fassungen.
Und das ist ja die hohe Kunst.
Und das
ne?
ist der absolute Wahnsinn. Und das ist so witzig. Es gibt, werden in jeder Folge werden Probleme aufgemacht, wo ich auch mal denke, ja, super beobachtet. Es gibt zum Beispiel eine Folge, da geht er in ein Gebäude rein, sieht im peripheren Blickfeld, dass da auch noch eine Frau hinten kommt, entscheidet sich aber nicht, die Tür aufzuhalten, sondern lässt sie zuknallen und trifft einen Freund im Foyer. Und dann kommt die Frau auf ihn zu und sagt, ey, warum hast du mir nicht die Tür aufgehalten? Und dann sagt er, ja, also ich habe gesehen, also du warst zwar in dem Bereich, wo ich hätte die Tür aufhalten können, aber noch nicht nah genug dran. Es war genau diese eine Länge, wo man sagt, jetzt noch 2 Meter näher, dann hätte ich die Tür sehr gerne aufgehalten. Aber du warst so genau 1 Meter weiter weg. Und dann geht es darum, ganz, ganz lang. Und das finde ich so wahnsinnig witzig. Oder das auch jeder kennt.
Aber so Alltagssituationen. Alltagsbeobachtung.
Ja. Ne? Er fliegt, glaube ich, nach New York. Und im Flugzeug trifft er einen Bekannten. Und er sagt, ey Mensch, Larry, du bist in New York, ich bin in New York, lass treffen. Und dann sagt er so, Ich weiß nicht. Und dann kommt raus, dass er sagt, ja, nur weil wir beide Bekannte sind und in derselben Stadt zusammen, will ich dich ja nicht treffen. Ich will dich ja auch in L.A. nicht treffen, wo ich wohne. Da treffen wir uns auch nie. Ich will dich nicht treffen, nur weil wir in New York sind. Das ist für mich kein Ding, dass nur weil man zusammen woanders ist, dass man sich dann trifft. Und da hat er, finde ich,
das stimmt. Recht.
Ja, entweder man trifft sich auch zu Hause gern, dann kann man sich auch woanders treffen.
Aber manchmal ist es ja einfacher, sich woanders zu treffen als zu Hause.
Sicher.
Ja, also das ist ja auch der umgekehrte Effekt. Ja. Nee, aber das finde ich auch, also das ist eine Art von Comedy, das ist die ganz hohe Kunst. Ja. Es gibt noch eine Serie, die du gut findest, glaube ich, Parks and Recreation.
Ja, Wahnsinn.
Da gibt es zum Beispiel eine Impro-Comedy, die daraus entstanden ist. Die hat mir Etienne Gardet von den Rocket Beans empfohlen. Und zwar ist die Middleditch and Schwartz. Das sind zwei der Darsteller. Und die machen etwas, was ich so beeindruckend finde. Und zwar Gehen die in einen Saal rein und lassen sich vom Publikum Worte zurufen und dann sagen sie, ah, die Geschichte klingt cool, dann lassen sie sich die erzählen, drehen sich um, konzentrieren sich 30 Sekunden und machen Stand-up aus der Geschichte.
Was?
Selbst ausgedacht. Und du sitzt da und denkst du, Alter, wie macht ihr das? Und das finde ich zum Beispiel auch bei Larry David so cool, wenn jemand mit einer, und das ist auch das Coole an seinem Charakter, der ist so entspannt, aber auch so ein bisschen verkrampft und spießig, oder wie man das auch immer nennen will. Ja. Und das fordert halt solche Dinge raus. Und das finde ich schön, wenn jemand es schafft, bei so kleinen Dingen den Finger direkt in die Wunde zu legen, was du auch gerade beschrieben hast, und sagst so, ja, aber nur, wir treffen uns ja in der LA nicht, warum sollen wir uns in New York treffen? Ne? Ja. Also es ist ja total geil.
Und das ist für mich so eine ganze Humorfamilie, auch das ist auch das, was Seinfeld ausmacht. Das sind, das bewundere ich als jemand, der beruflich viel damit zu tun hat, wie kann man irgendwie Humor, wo könnte Humor sein oder entstehen? Und das ist eben so diese Beobachtung, da ist Humor im Alltag, da ist so eine Reibung, ne? Und da passiert was, und da aufmerksam zu sein und das wahrzunehmen und das dann auch so transportieren zu können in einen guten Dialog, in eine Auflösung, dass andere darüber lachen müssen, das finde ich so genial. Da habe ich eine richtig tiefe Faszination
für. Ist das eine Inspiration für dich? Also ist das etwas, was du auch mitnimmst als Ideen für das, was du beruflich machst?
Also ich glaube, grundsätzlich lassen wir uns viel inspirieren von Serien, von guten Sachen und haben auch immer wieder Sachen anklingen lassen oder kopiert oder eine Hommage irgendwie gefunden. Ich finde, der Humor, das gelingt Jerks sehr gut, das zu machen. Das bewundere ich auch sehr und da lache ich auch extrem viel. Ich finde es eine großartige Serie. Aber ich finde den teilweise fast zu speziell für die Art von Fernsehen, die wir machen. Das ist, glaube ich, ein Humor, der jetzt nicht alle teilen.
Auch basierend auf einem dänischen Format, glaube ich, als Vorlage.
Jerks, ja, genau.
Aber auch da, Christian ist ja auch so großartig. Mit Christian habe ich auch viel Zeit verbracht bei MTV. Ist ja schon eine ganze Ecke her und ich fand, Christian war immer ein ganz besonderer Mensch in der Art und Weise, wie er arbeitet. Ja. Unfassbar talentiert und kreativ. Und Christian ist ja auch derjenige, das sage ich ja immer wieder gerne, der mich zum Fernsehen vor die Kamera gebracht hat.
Ja, das musst du aber nochmal erzählen.
Wir haben uns kennengelernt bei MTV in London damals. Und was hatte, wie hieß die Sendung nochmal? MTV at Home? Nee, MTV, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er da, und dann unter Ulm und die ganzen anderen Sachen. Und ich war ja im News Department. Ich habe ja die ganze Zeit da als Redakteur und dann am Ende auch als Chef der Nachrichten von MTV gearbeitet. Und dann wurde die eine Nachrichtensprecherin krank. Die für den deutschen Markt dann gearbeitet hat. Und dann ging die Diskussion los. Und das war ja damals, das ist ja auch schon echt 25 Jahre her, muss man sagen, oder 24 Jahre her. Und damals war das so, wir waren halt alle ein kleines Team und alle haben alles gemacht. Und dann ging die Frage rum, ja Mensch, wer kann denn die Nachrichten machen, wenn sie jetzt nicht da ist? Wer spricht denn Deutsch und Englisch? Und dann meinte Christian, nimm doch den Gädchen. Und dann haben irgendwie alle gesagt, weil ich halt in London war und die hatten keine andere Option, und gesagt, nehmen wir halt den Gädchen.
Ja.
Und dann habe ich angefangen und das war echt super. Also Christian, danke nochmal dafür, dass du mich damals empfohlen hast.
Ja, ich danke auch.
Aus Mitleid. Nee, und das war sozusagen die Entstehungsgeschichte. Und ja, das ist so witzig, weil ich natürlich parallel immer verfolge, was Christian auch macht. Ich finde es super. Ich meine, der ist Tatortkommissar, was so geil ist, wenn du dir überlegst, dass er irgendwie beim offenen Kanal in Hamburg angefangen hat, ne? Und da entdeckt wurde. Aber da muss ich auch nochmal sagen, das war damals ein Casting-Department bei MTV, die waren halt echt kreativ. Ne? Und das fehlt mir heutzutage ein bisschen im Fernsehen. Dieses, und das geht euch ja, und das macht Florida und auch das Zusammenarbeiten mit euch ja so besonders. Bei euch geht's nicht darum, was für eine Vita hast du, also wo hast du schon alles gearbeitet, sondern wie viel Bock hast du darauf? Und das ist das stimmt, was Fernsehen und Entertainment ja auch ausmacht. Ich bin ja der Meinung, du kannst alles erlernen, wenn du die Faszination und die Leidenschaft hast. Ne? Und ich habe auch Bewerbungsgespräche gehabt, unter anderem beim NDR. Da meinten sie, haben Sie denn ein abgeschlossenes Journalistikstudium? Ja. Ich so, nee. Also wofür brauche ich das? Kennen Sie sich denn in der Hamburger Lokalpolitik aus? Ich so, ein bisschen. Ja, das ist aber nicht gut. Ich so, aber das kann ich doch lernen.
Ja.
Also ich kann doch auswendig, ich lerne doch die Leute kennen, lassen Sie mich doch los. Geht nicht. Ja, das finde ich einfach schrecklich.
Das halte ich auch für Quatsch. Und ich glaube, dass sich da gerade die Öffentlich-Rechtlichen sehr selber die Sicht versperren, auf Talente aufmerksam zu werden, weil sie da zu beschränkt sind auf ihre Regeln.
Du, ich schätze ja das ZDF sehr. Ich arbeite ja auch mit denen total gerne zusammen, aber manchmal habe ich eben auch das Gefühl, und das ist konstruktive Kritik, liebes ZDF, nehmt es bitte so auf. Ich habe, dass sie sich selber im Weg stehen. Da wird dann zu viel genormt, weil sie Angst haben, oh Gott, den können wir auf den Fuß treten, den können wir auf den Fuß treten. Aber entweder machst du es oder du machst es nicht. Und das schätze ich an dir und all deinen Kollegen so sehr, dass ihr einfach furchtlos seid. Also furchtlos und mutig und das ist etwas, was meine Eltern mir immer mitgegeben haben. Sei ein Abenteurer. Versuch's. Wenn du es nicht versuchst, weißt du noch nicht, ob es gut ist oder schlecht.
Ja. Aber das liegt, glaube ich, auch daran, dass wir da so ein Team haben von Leuten, die irgendwie alle die Leidenschaft zum Fernsehen oder zur Unterhaltung irgendwie zusammengebracht hat. Und wir erstmal, uns war das jetzt nicht wichtig, ob man jetzt irgendwie was Erfolgreiches produziert oder was wollen die Leute sehen, sondern wir haben erstmal so, wir haben gemeinsam Humor gehabt und hatten eine Riesenlust, die ins Fernsehen zu bringen. Deswegen,
weil es authentisch ist.
Ja, aber deswegen war das auch so, wir hatten dann Neo Paradise gemacht, das war eine Sendung bei ZDF Neo, die hatte gar nicht besonders viele Zuschauer, aber wir hatten immer den Ansporn, wir wollten gern unseren Humor möglichst vielen Leuten zeigen und deswegen war das auch damals, dass wir dann zu ProSieben kamen mit Zirkus Halligalli, etwas, was uns alle, jeden Einzelnen im Team wahnsinnig gefreut hat, weil es niemanden gab, der gesagt hat, wie so ein Indie-Musiker, nee, mir reicht es, wenn so drei in einen verrauchten Club kommen. Und dann haben wir gesagt, nee, cool, jetzt sind da noch mehr Leute im Publikum, denen wir unseren Blödsinn da vorstellen können.
Ja, aber wenn wir zusammen Joko und Klaas gegen ProSieben machen, muss ich dir ganz ehrlich sagen, das ist logischerweise ist es für uns alle auch insofern anstrengend, dass wir ja etwas zusammenbasteln, aber die Freude währenddessen, ne, und ich glaube, ich habe noch nie so viele Lachflashs gekriegt während einer Aufzeichnung wie mit euch. Ja. Und das ist so großartig und so befreiend. Es macht mir so eine Freude, weil wir alle, wir sagen einfach, es passiert. Das, was passiert, passiert. Und genauso muss man es ja auch
aber
machen.
Aber das ist ja auch das, wo man immer wieder selber so einen Schritt zurücktreten muss, wenn man sich ertappt, wie man in Proben dann ganz ernsthaft darüber debattiert, dass Frank den Gymnastikball halt wirklich in die Schnauze kriegen muss und da müssen wir nochmal überlegen und so. Und dann wird so ganz ernsthaft debattiert und ab und zu, wenn man den Schritt zurücknimmt, da muss man so lachen und sagt, was, wie herrlich.
Frank Thonmann, genau.
Dass hier echte Kameramänner ins Studio kommen, dass es einen Regisseur gibt, dass hier teures Licht aufgebaut wird, um diesen absoluten Schwachsinn zu den Leuten zu bringen. Da habe ich jedes Mal eine diebische Freude und dir sieht man das ja genauso an.
Jakob, bist du Team Kino oder Team Couch?
Ja, das hat sich sehr gewandelt. Also sicher auch mit dem Älterwerden schaffe ich es nicht mehr so oft ins Kino, wie ich mir wünschen würde. Früher war ich bestimmt mindestens drei, viermal im Monat im Kino und habe eigentlich immer das geguckt sofort, was ich unbedingt sehen wollte. Und das ist ja im Monat bestimmt mal ein, zwei Filme. Das hat sich leider sehr so ein bisschen reduziert und immer mehr, weil es auch dann leichter ist, abends nochmal irgendwie eine Serie zu gucken, sind es die Serien. Und deswegen schaue ich da mehr zu Hause und tatsächlich mehr Serien inzwischen.
Also du bist mehr Team Couch mittlerweile geworden.
Leider ja. Also ich bedauere es auch sehr, weil ich so gerne ins Kino gehe, aber durch die Lebensumstände hat sich mehr auf die Couch verlagert.
Aber wo schaust du denn dann? Also das ist richtig Couch und hast du so einen großen Fernseher?
Genau, ja.
Okay, und was brauchst du dafür, um dich da zu entspannen?
Ich brauche vor allen Dingen Ruhe. Und Zeit. Und dann, weil es mir zum Beispiel extrem wichtig ist, wenn ich die erste Folge anmache, ne, dann da darf dann nicht nochmal nach 5 Minuten Stopp gedrückt werden. Oder dann will ich nicht nochmal ein Gespräch anfangen. Da bin ich sehr, sehr streng. Und muss dann das Getränk stehen und dann muss man sich auch öffnen können. Weil ich finde, die Leute, die Serie machen, die geben sich so viel Mühe für diese ersten Bilder, diese ersten Szenen, die wollen einen reinsaugen. Und da will ich mich voll und ganz einlassen. Da gibt's aber Momente, da hört man immer so, aber das ist doch der eine von so und so. Oder, mach nochmal Stopp, ich muss nochmal aufs Klo. Da könnte ich aus der Haut fahren.
Und ist das im Kino genauso? Also gibt's da ein Ritual, was du sozusagen pflegst? Also ich muss immer pünktlich kommen. Ich muss immer vorher Pipi machen. Das liegt auch am Alter dann.
Hast du keinen Beutel?
Nee, ich habe noch keinen Beutel. Obwohl, das wird nicht verraten. aber wie ist das im Kino? Bist du da?
Also ich gehöre zu den Verrückten. Ich will sogar die Werbung gerne sehen. Das, weil es mich
ich auch!
Ja, ich gucke das gern.
Ich
auch! So ist es. Ich hasse Leute. Ich meine, unser Kollege Thomas ist so einer, der sagt, nee, das dauert, ist ja noch eine halbe Stunde Werbung. Da platzt mir der krank. Ich will dann da schon sitzen. Ich will auch, dass das Licht dunkel wird und ich die Werbung gucken kann. Ich möchte immer Popcorn dazu essen. Aber ich bin so höflich, ich raschel immer nur einmal, wenn eine Explosion kommt, also nicht durchgängig.
Was ist denn, wenn du so einen Terrence Malick-Film guckst, wo es keine Explosion gibt, wo es nur bombastische Bilder und Musik?
Deswegen gucke ich so wahnsinnig ungern Terrence Malick. Okay. Kann ich wirklich kaum ertragen. Das ist schwer. Nee, ich raschel da in meinem Popcorn und ich will die Werbung sehen. Das gehört für mich dazu.
Welche Serie hast du denn zuletzt durchgebinged?
Zuletzt, da muss ich jetzt überlegen. Was war denn das Letzte, was ich so...
Oder an welche Serie erinnerst du, bei ja, der du
also ich habe,
von Anfang an...
Genau, also ich bin ein Riesenfan von Bloodline. Ich wollte auch unbedingt darüber sprechen, weil ich weiß gar nicht, ob das so auf dem Schirm ist bei den Leuten. Ich habe die vor ein paar Jahren entdeckt, als sie rauskam und wollte die vor allen Dingen gucken, weil es eine der ersten Serien war, die in 4K auf Netflix war, in UHD, und ich wollte den Fernseher testen und dachte, ach komm, die ist, da fange ich mal an. Und die hat mich so reingezogen.
Aber erzähl mal ganz kurz, worum
genau.
es geht.
Es geht um eine... Es geht um eine Familiengeschichte. Die erste Folge beginnt mit einer Kamerafahrt hin zu einem großen gedeckten Tisch an den Florida Keys. Also ganz schöne Umgebung. Und
kam da die Inspiration für Florida?
Wahrscheinlich. Das gab es ja schon vorher. Es geht um ein Hotel. Es gibt seit 45 Jahren. Das wird geführt von den Eltern. Und die feiern irgendwie dieses Jubiläum. Und deswegen kommt die ganze Familie zusammen. Drei Söhne. Und eine Tochter. Und ein Sohn ist offenbar, und das merkt man an der Grundstimmung, sowas wie ein schwarzes Schaf, würde man sagen. Also der ist irgendwie so ein Chaosfaktor. Und da über den wird schlecht geredet und man weiß auch gar nicht, ob er kommt. Aber er kommt. Und der bringt irgendwie das ins Rollen und ist im Grunde dann über drei Staffeln eine Geschichte einer Familie und der inneren Zerrissenheit, die der Konflikte, die es in der Vergangenheit gab, die dann zu dem führen, wie die Charaktere sich verhalten. Und natürlich wird auch klar, dass eigentlich jeder da ganz, ganz dunkle Stellen hat und ganz
so tiefe Abgründe. Das Fest, erinnerst du noch
den Film? Ja, von Winterberg, genau. Ja. Winterberg, das ist genau, auch ähnliche Geschichte. Ich glaube, das ist auch fast ein Zitat, ne? Weil auch da geht's los mit so einem Abendessen und gute Stimmung und jeder Charakter entblößt sich. Und
aber auch wieder ganz nah am wahren Leben.
Ja.
Ne? Also ohne, dass man jetzt sagt, das muss alles komplett kaputt gehen, aber das ist ja so. Also das ist ja, also die Familie ist auch ein sehr fragiles Konstrukt. Ja. Ne? Also Eltern, Geschwister, Cousins, Cousinen, Tanten, Onkels. Und das ist auch etwas, was mich dann auch wieder packt, weil man so nah dran ist auch. Ne? Also man findet dann auch in jeder Figur oder in jeder Situation irgendetwas, was man auf sein eigenes Leben projizieren kann.
Ja, und es ist auch großartig inszeniert. Also gerade, da will ich wirklich jedem Zuhörer, jeder Zuhörerin empfehlen, da mal so die ersten 10 Minuten zu schauen, weil die Kamera ist ganz bewegt, man läuft da über diesen Strand, man kann so richtig fühlen den Wind und dass die Luft feucht und heiß ist und man ist so richtig dabei und das ist wirklich ganz großartig erzählt und ganz berührend und extrem spannend. Die ersten 2 Staffeln sind in meiner Skala 10 von 10. Dann war es irgendwie so, dass die dritte Staffel ganz schnell zu Ende bringen mussten und die holpert und rumpelt. Und
aber war die dann in der Kakometer?
Nee, so schlimm nicht, aber die geht dann weit runter bis auf 6 oder 7, weil sie wirklich die ursprünglich geplante und angelegte Story verkürzt haben und verändert haben, damit sie in die kürzere Staffel passt. Vielleicht war es einfach nicht so erfolgreich. Deswegen geht das so ein bisschen holprig dann in der dritten Staffel.
Aber kennst du das? Das habe ich ganz häufig gehabt beim Buchlesen. Du liest ein Buch und die Charaktere werden beschrieben und die Storyline entwickelt sich und es wird immer spannender und dann hältst du am Ende nur noch so ganz paar Seiten in der Hand und denkst du, warte mal, aber wir sind doch mittendrin.
Ja. Ja.
Wie schafft ihr das jetzt in 20 Seiten die Geschichte zu Ende erzählen? Und das ist die hohe Kunst. Ja. Ne? Also das ist ja die hohe Kunst auch des Geschichtenerzählens. Mein Bruder zum Beispiel ist Schauspieler, mittlerweile aber auch Drehbuchautor.
Ja.
Und der hat ein Talent. Und mein lieber Andy, ich knie jedes Mal vor dir nieder. Der kann schreiben. Der hat eine Art und Weise, wie er diese Geschichten kreiert und die zu am Ende bringt, wo ich überrascht bin, wie der da hinkommt, aber er erzählt die Geschichten zu Ende. Und das sage ich jetzt mal nicht, weil es meine eigene Familie ist, sondern weil er einfach ein Talent gebracht hat. Aber das ist die hohe Kunst. Ne?
Ja.
Und das ärgert mich dann auch. Ich meine, brauchen wir nicht drüber reden, zum Beispiel Lost. Mhm. Das ist ja der Knaller aus, sag ich mal, bevor es Netflix und alles andere gab und bevor man bingen konnte. Was für eine geile Serie. Wie scheiße war das Ende? Sag ich immer wieder gerne, eine Katastrophe.
Ja. Und dann eben umso schlimmer, wenn du vielleicht eine bessere Geschichte bauen wolltest und dann irgendwie hat Netflix gesagt, so leider Leute, nach so und so vielen Folgen ist jetzt Schluss.
Wir haben kein Geld mehr für euch.
Dann musst du halt irgendwie dann Charaktere extremer werden lassen, als in ihnen eigentlich eigentlich in den letzten zwei Staffeln angelegt ist und das ist so ein bisschen schade. Aber Riesenempfehlung von mir, finde ich wirklich cool. Großartig.
Bloodline, bin ich gespannt. Jakob, wir haben eine Rubrik bei uns, die nennt sich Words of Wisdom. Und zwar geht es im Prinzip ja darum, also du bist als Autor, Producer und als großartiger Sidekick tätig. In dieser Rubrik geht es ein bisschen darum, dass man mal herausfindet, wie bist du dazu gekommen und vor allen Dingen gab es Ratschläge auf diesem Weg, die dich dazu gebracht haben? Was hat dir beim Erreichen deiner Ziele am allermeisten geholfen?
Puh, das ist eine gute Frage. Mit solchen Sätzen versucht man sich immer Zeit zu verschaffen, um nachzudenken. Was hat mir am meisten geholfen? Ich glaube, das klingt aber auch irgendwie komisch, aber letztendlich habe ich, bis ich so 6, 7 Jahre alt war, nee, sogar noch mehr, durfte ich nie Fernsehen zu Hause. Das heißt, der Fernseher wurde in diesen 7 Jahren, oder lass es 10 sein.
Aber ihr hattet einen Fernseher.
Wir hatten einen Fernseher, zu einem absoluten Sehnsuchtsort. Ich habe gedacht, also wenn ich das nicht darf, das muss ja so toll sein, da Sachen zu gucken. Und irgendwann durfte ich es dann, habe unglaublich viel ferngesehen, also habe diese ganzen 10 Jahre davor nachgeholt und habe mich so begeistert für Sendungen wie Wetten, dass, für TV Total, für die Harald Schmidt Show. Und ich habe alles geschaut. Und es gab für mich nichts Tolleres, als da dabei zu sein, als da mit reinzukommen. Ich, aber auch, oder auch wenn ich dich beim Oscar gesehen habe, da habe ich gesagt, das gibt's doch nicht. Der Typ ist da, wo sowas passiert und du darfst mit denen reden und hab das bewundert und hab begeistert zugeschaut.
Danke dir.
Und das war so ein Motor, da irgendwie dabei sein zu wollen. Ich habe immer gedacht, das klappt nicht und habe deswegen auch erstmal Jura studiert, weil ich dachte, das habe ich selber in der Hand. Wenn ich das gut mache, dann kann ich da irgendwie einen Lebensunterhalt.
Das musst du gleich nochmal erzählen. Aber das heißt, das war sozusagen der Start.
Genau, diese Leidenschaft, diese Motivation. Ich will da dabei sein, ich will auch sowas machen und ich will auch Leute unterhalten. Und das ist, glaube ich, schon was mich jeden Tag auch immer wieder antreibt, Leuten mit was wir uns im Team ausdenken, irgendwie einen guten Moment zu schaffen.
Welches war der Ratschlag, auf den du hättest gerne verzichten können und welcher war der Ratschlag, der dich am meisten sozusagen gefördert und unterstützt hat in deinem Vorhaben?
Na, ich glaube, so konkret auf einen Ratschlag kann ich das nicht beziehen, aber ich glaube, alle, es gibt ja durchaus Leute, die sind pessimistisch so im Umfeld und die haben irgendwie auch eine wichtige Stimme, weil es, glaube ich, immer gut ist, die Dinge von beiden Seiten zu betrachten. Aber grundsätzlich versuche ich mir auch immer vorzunehmen, andere eher zu ermutigen, das, was sie so im Kopf haben, umzusetzen und da irgendwie diese Leidenschaft hinzubekommen. Und manchmal muss man auch der Einzige sein, der an einen glaubt, aber es führt dann trotzdem zu was. Und wichtig sind dann eher mal Leute, die gar nicht Ratschläge geben, sondern Chancen. Die Leute, die einem so, ich vergleiche es immer so, die legen einem so den Ball auf den Elfmeterpunkt und mussten dann zwar selber reinhauen, aber bis es dahin kommt, dass dir jemand mal den Ball legt, da brauchst du Hilfe. Und
gibt es da Leute, die du nennen kannst aus der Vergangenheit?
Ja, da gibt's Freunde von mir, die dann bei dem Radiosender, bei dem ich mal angefangen habe, bei Fritz vom RBB, die gesagt haben, mach doch mal so einen Beitrag. Oder mein lieber Freund Tommy Wosch, der ja auch noch lange beim RBB jetzt moderiert, der hat irgendwann mal gesagt, komm, dann komm mal mit in die Sendung rein, dann labern wir da. Und diese Chancen, da sowas mal auszuprobieren, die sind halt ungemein wichtig gewesen. Oder liebe Freundin von mir, Caro Corneli, die hat irgendwann gesagt, komm, wir arbeiten hier gut zusammen beim Radio. Ich habe jetzt für extra 3 solchen Beitrag machen. Lass uns doch mal zusammen was überlegen, was das sein könnte. Und
also der Team Spirit.
Genau, und dann haben wir zusammen uns einen Satirebeitrag ausgedacht. Und es ging halt dann immer weiter. Oder meine lieben Freunde Joko und Klaas, die eben auch großzügig damit sind, Chancen zu verteilen und zu sagen, ja Mensch, dann schreib doch mal eine Samstagabendshow für uns und lass doch mal zusammen überlegen, wie das sein könnte und irgendwie auch die Möglichkeit gegeben haben, dann Talente zu entdecken und das tun sie auch nicht nur bei mir, sondern bei ganz vielen anderen und da bin ich ihnen unendlich dankbar für, weil diese Leute brauchst du, glaube ich, mehr als einen Ratschlag. Also wer immer das jetzt hört, ich glaube, Leuten irgendwie das Gefühl zu geben, hier, du hast eine Chance, das ist so das Wichtigste, was man so für andere tun kann.
Ja, vor allen Dingen auch die eigene Erfahrung mit anderen Leuten teilen.
Ja.
Also was ich immer am schönsten finde, ist, wenn Menschen zu mir kommen und mich auch fragen. Also das ist auch eine Ermutigung an alle. Ich finde, man kann immer alles fragen, man sollte auch immer alles fragen, man sollte neugierig sein. Und ich glaube, du und ich sind jetzt ja auch schon relativ lange im Geschäft. Ich glaube, man kann immer etwas weitergeben, aber ich kann auch so unfassbar viel lernen. Ne? Weil ich finde, das Schlimmste, und das kennst du ja auch aus dem Fernsehen, ist dieses so, das haben wir schon immer so gemacht.
Ja.
dann denke ich immer so, aber was ist das für ein Argument?
Ja, deswegen ist auch vieles scheiße.
Genau.
Weil Leute immer was schon so machen, das jetzt weiter so machen.
Ja, genau. Also so nach dem Motto, und das ist ein Problem von vielen Fernsehsendern, ja, ne? Also ich nenne jetzt mal keine Namen, aber dieses klassische so, nee, warum sollen wir es denn ändern? Oder dieses, wir versuchen mal ganz kurz was, oh nee, das klappt nicht, jetzt machen wir wieder was anderes. Dann denkst du, du musst den Sachen doch auch Zeit geben. Ne? Ja. Also das ist ja Trial and Error. Aber dann bist du ja ganz klar ein Bauchmensch.
Nee, das würde ich auch nicht sagen. Also ich glaube schon, dass ich sowas wie so eine Intuition habe und dann denke ich, habe das Gefühl, ich muss das machen, aber ich denke dann schon sehr viel nach. Ich würde eher sagen, ich denke vorher alles einmal in Ruhe durch.
Wirklich? Also bist du so pragmatisch und fokussiert?
Ja, schon.
Also ich denke auch über viele Sachen nach, aber ich weiß, am Ende ist der Bauch der mir sagt, mach das Gätchen oder lass es.
Ja, bei mir ist so ein Kampf zwischen Bauch und Kopf und der Kopf will mich vielleicht auch manchmal davon abbringen und dann muss ich da eine Mitte finden.
Aber wenn ich zurückblicke, denke ich auch manchmal so, was war denn damals mit meinem Bauch los, dass er gesagt hat, mach das mal.
Aber du hast ja auch schon den Christian Ulm genannt, der hat dir irgendwie dann die Chance verschafft, dass du das mal machen konntest. Doch,
ja,
ist doch
total. Irre, und ich muss dir ganz ehrlich auch sagen, das ist ja das Schöne. Ne? Ja. Also ich habe immer das Glück gehabt, dass es Leute gab, die etwas in mir gesehen haben oder an mich geglaubt haben und gesagt haben, komm, wir versuchen das mal. Ich meine, ich erinnere mich auch noch, als ihr mich angerufen habt und gesagt habt, hör mal zu, wir haben uns da eine neue Show ausgedacht mit Joko und Klaas, hast du nicht mal Bock? Und dann erinnerst du noch unsere erste Begegnung bei euch bei Florida und ihr wart so herzlich und so lieb und ich dachte, die Idee, Alter, wie geil ist das bitte? Und ich dachte nur so, warum denn jetzt ich? Ich meine, ihr könnt doch jeden nehmen. Ach, und dann, nein, und ich habe mich so gefreut und das sind Chancen. Aber ich finde, man muss sich gegenseitig immer die Chancen zuspielen. Man muss immer gemeinschaftlich als Team arbeiten. Deswegen, es gibt auch viele Leute in der Branche, die ich nicht verstehe, die einen Ruf haben, der kälteste Wind weht durch die Gänge. Ja. Und ich frage mich immer, aber warum dürfen die denn überhaupt noch solche Sachen machen?
Naja, weil halt so viele von ihnen abhängig sind, ne? Und dann, wenn so Ausnahmecharaktere so völlig ungebremst walten können, das ist immer nicht gut.
Das ist dieses Despotentum, das ich verabscheue.
Und das kann ich ja auch mal von dir erzählen. Du hast als eine der ersten Sachen gesagt, mir ist das ganz wichtig, dass wir offen miteinander sind. Und wenn euch was nicht gefällt, dann sagt mir das bitte. Und wenn mir was nicht gefällt, dann sage ich das auch. Und das, finde ich, ist die tolle Grundlage für jede gute Zusammenarbeit. Dass man wieder, ach nee, das war nix. Oder du kannst dich mal ärgern, wir können uns mal ärgern. Und so ist man im Austausch. Und das ist, glaube ich, total wichtig für alles, was man, egal ob es jetzt eine Fernsehsendung ist oder sonst was, so immer in diesem Dialog zu sein und auch von mir aus sich so ein bisschen zu streiten, weil dann findet man irgendwie diese goldene Mitte, nach der wir
irgendwie suchen. Auch. Ne? Finde ich genau. Ich finde, dass, also, sag ich mal, Erfahrung schützt ja auch nicht vor Fehlern. Ne?
Ja,
also, und manchmal ist das ja das nochmal umdrehen, das Geilere. Also, wenn wir da sitzen und uns die Spiele angucken und Regeln machen, das ist ja immer eine total konstruktive, großartige Diskussion. Und das liebe ich. Was nimmst du nicht als Selbstverständlichkeit hin?
Das kann ich ganz leicht beantworten. Das ist nämlich wirklich, dass ich diesen Beruf machen kann und dass ich damit meinen Lebensunterhalt verdienen kann, ist für mich überhaupt gar keine Selbstverständlichkeit. Mein Vater war Arzt, meine Mutter ist Journalistin, die haben...
Genauso wie bei mir übrigens.
Ach echt, ja?
Ja. Was ist dein Vater für ein Arzt?
Der war jetzt Kreislauf-Experte.
Und deine Mutter war Printjournalistin?
Nee, die ist beim Fernsehen.
Ach so, okay. Also bei mir Internist, und Print.
Ja, und die haben beide... studiert, meine Mutter Philosophie und Englisch, mein Vater eben Medizin, vorher Politologie. Die haben sich ihr Leben hart erarbeitet und ihre Karriere auch. Und dann komme ich und aus wirklich Schwachsinn ausdenken, kann ich meine Miete bezahlen. Und das ist für mich ein Riesentriumph. Und das macht mich wirklich, das klingt pathetisch, aber jeden Tag glücklich, dass ich aus dem Quatsch, den wir uns im Team da ausdenken, mit diesen tollen Menschen, überwiegend Freunde, da irgendwie, dass das meine Arbeit ist. Das ist sowas Schönes und auch so eine wichtige Lebenserkenntnis gewesen, dass wenn man irgendwie was macht, was einem wirklich Spaß macht, dann kann das nur richtig sein.
Was bedeutet für dich in dem Zusammenhang Erfolg?
Ja, Erfolg ist, finde ich, im sagen wir mal, professionellen Zusammenhang, dass unsere Sendungen geschaut werden und dass die Leute die gut finden. Das würde ich so als Erfolg professionell sehen. Für mich selber ist es häufig der größere Erfolg, wenn ich das Gefühl, ach, das war jetzt eine tolle Sendung, das war eine super Ausgabe, da war so viel Abwechslung dabei, da war so viel Lustiges dabei, da interessiert mich dann die Quote weniger. Und da gibt's auch Sendungen, die hatten eine super Quote, die fand ich gar nicht so toll. Und dann gibt's andere, die liegen mir richtig am Herzen und dann da schlafe ich immer besser noch, wenn ich das Gefühl, die war aber witzig. Und da ist mir auch wurscht, was die für eine Quote.
Schickst du mir denn mal ein Foto von meinem Grimme-Preis?
Das steht bei mir im Regal.
Echt?
Und okay. Ja, vielleicht hast recht. Also wir sollten dir alle ein Stück davon abschlagen.
Nein, ihr solltet
und
gar nicht.
Und einen daraus ja, zusammen machen.
Du oder ihr habt den Grimme-Preis für Goslingate damals gekriegt.
Ja. Wobei ich ja hier an offizieller Stelle nochmal sagen kann, das ist ja eine Sache, die wir über Monate geplant haben, eben einen Ryan Gosling-Double in die Verleihung der Goldenen Kamera einzuschmuggeln, damit er für uns die Goldene Kamera stiehlt. Und was in der ganzen Diskussion, die es ja viel gab, wie machen wir es, und nie eine Rolle gespielt hat, war dir in irgendeiner Weise eins auszuzwischen, sondern es war sogar eher so, dass uns das richtig geschmerzt hat, dass ausgerechnet du das dann ausbaden musst oder musstest, weil wir dich schon immer sehr gern mögen. Und das war im Grunde, das klingt jetzt ganz schön, aber so eine Art Kollateralschaden, weil es ging uns einfach nur darum, diese Veranstaltung mal zu zeigen und wie in Deutschland Preise vergeben werden, hat sich ja vielleicht auch ein bisschen was verändert. Deswegen tut es mir bis heute weh, dass du da ausgerechnet standest und das ausbadest.
Aber wir sitzen ja hier zusammen und plaudern nett. Und dazu, ich möchte gerne auch nochmal mit einem anderen Gerücht hier rein Tisch machen, weil ich ganz häufig gefragt wurde, und das klang immer so durch, ich wusste von dieser ganzen Aktion gar nichts.
Ja, stimmt.
Also das möchte ich nochmal betonen, das kann Jakob auch nochmal sagen.
Ja.
In der Sekunde, in der hier unser Bäckermeister rauskam, wusste ich, das ist nicht Ryan Gosling, aber ich wusste nicht, was passiert.
Ja.
Das hat sich dann im Laufe der Zeit danach alles aufgeklärt, aber das ist zum Beispiel etwas, was mir auch unterstellt wurde, was ich absolut absurd finde, dass ich sozusagen eingeweiht worden wäre.
Aber das wäre auch etwas, was wir wirklich nie gemacht hätten. Allein schon wirklich aus der freundschaftlichen Verbundenheit hätten wir dich niemals in eine Situation bringen wollen, wo du mit diesem Wissen jetzt abwägen musst, wie verhalte ich mich meinem Arbeitgeber in dem Fall oder Funke Mediengruppe der Goldenen Kammer, dem ZDF, mit dem Wissen, dass so etwas passieren kann. Sowas kann man ja dann gar nicht verheimlichen. Sowas, ich finde, wäre in deiner Verantwortung gewesen, das dann zu sagen, das zu besprechen und dann mit den Kollegen zu überlegen, wie geht man souverän und gut damit um. Und das durften wir ja gar nicht riskieren, weil da waren ja so viele Fallstricke, die hätten das noch schief gehen lassen können.
Ja, und im Nachhinein ja auch die Wellen, die das geschlagen hat. Da ist ja auch eine Menge passiert, auch im Negativen, muss ich ja sagen. Aber wie gesagt, wir reden ja noch miteinander.
So ist es.
Du bist ja unfassbar vielseitig begabt. Du machst ja wirklich ganz, ganz...
Das stimmt gar nicht.
Doch, bist
du? Mir Blödsinn ausdenken.
Nein.
Das ist alles.
Ja, aber das ist ja eine Gabe, die ist ja was ganz Besonderes. Was wäre, wenn du nur noch einen letzten Job annehmen könntest? Welcher wäre es und warum?
Meinst du im Fernsehen oder noch mal was ganz anderes?
Kann beides sein. Dein letzter Job. Die sagen zu dir, oder wer auch immer da oben oder unten oder rechts, links, Mann oder Frau, groß, klein, alt, jung, sagt Jakob... Dein letzter Job, welchen würdest du machen?
Dann würde ich unglaublich gerne mit Thomas Gottschalk versuchen, eine Folge Wetten, dass umzusetzen. Das würde mich so glücklich machen, weil ich so der weltgrößte Wetten, dass-Fan bin. Ein riesen Thomas Gottschalk-Bewunderer.
Ich auch.
Und das hat mich so durch die Kinder und Jugend gebracht, diese Shows, die haben mich so begeistert. Das würde mir unheimlich Spaß machen. Und das ist irgendwie schade, dass das wahrscheinlich nicht mehr möglich sein wird. Sonst hätte ich wirklich viel dran gesetzt, Wetten, dass wäre immer weiter, dass ich da einmal mit dabei sein kann.
Das kann ich verstehen. Ich habe Thomas Gottschalk ein paar Mal getroffen und ich muss in dieser Situation nochmal sagen, Thomas Gottschalk ist jemand, der mich unter seinen Flügel genommen hat und hat mich am Rande der deutschen Fernsehpreisveranstaltung in Düsseldorf, kam er zu mir, da war ich relativ frisch beim ZDF und er kam zu mir und meinte, Steven, ich würde gerne mal mit dir reden.
Mhm.
Und ich dachte so, Alter, ich meine, das ist für mich ist das die größte Ikone des deutschen Fernsehens immer noch. Ich bewundere, ich war live in Sendung von denen, wo der im Warm-up die Leute zum Lachen gebracht hat und dann kam aus der Regie, in 30 Sekunden sind wir live drauf und er redet und dann sagt, ah, hallo Gabi, wie geht's dir? Rede mit der, noch 10. Also ja, Gabi, ich wünsche dir ganz viel, schon noch 5. Genieß die Sendung, ist super. Bang, die Kamera geht an und
Wahnsinn,
er guckt rein. Und ich habe nur gedacht, ey, wo kommt das her?
Ja.
Das ist ein Powerhouse. Und und ich habe mich mit dem getroffen und er hat mir einen Ratschlag gegeben, den ich immer noch sehr beherzige. Er meinte, du darfst ihn nicht verbiegen lassen. Ne, weil ich glaube, ich habe auch in meiner Fernsehkarriere viele Fehler gemacht. Oder was heißt Fehler? Aber ich habe mich manchmal nicht darauf konzentriert, was ich gerne auch machen möchte. Und er meinte so, bleib authentisch, ne? Sei so, wie du bist, lass es aus dir raus, weil er ja genau so ist.
Ja.
Und dafür liebe ich ihn, schätze ich ihn, ich finde ihn großartig. Also ich hätte ihn gerne mal als Gast in meinem Podcast. Und wenn du die Sendung mit Thomas Gottschalk machst, wenn das, schreib mich irgendwo rein.
Ich bring
gerne Gummibärchen rein.
Ja, okay.
Oder ich fahre den Mercedes am Ende in die Sendung. Ist mir völlig egal, aber das möchte ich gerne machen.
Da haben wir einen Deal.
Sehr geil. Du hast ja mal gesagt, dass deine Fremdschamgrenze also sehr gering ist. Ne?
Ja.
Trotzdem würde ich mit dir gerne mal über ein paar Situationen sprechen, in die du hineingeraten bist durch deine Tätigkeit im Fernsehen. Und du musst mir trotzdem mal sagen, welche dieser Aktionen war am peinlichsten und vor allen Dingen warum. Also, zur Auswahl steht, völlig betrunken auf der Weinmesse in Berlin aufzulaufen und davon berichten zu wollen.
Ja.
Als cooler Teenager verkleidet Jugendlichen auf der Straße Corona zu erklären und dann zwischendurch sogar noch so ein bisschen Rap einzubauen.
Ja.
Oder auf der FIBO, das ist die größte Fitnessmesse der Welt, Bodybuilder zu provozieren. Ja. Also kann man alles übrigens sehen, was du da gemacht hast und ich bewundere dich dafür. Aber was war das Schlimmste? Aber wie gehst du denn da rein, wenn du so eine Geschichte machst? Denkst du nur so, oh Gott.
Ja, es ist ja irgendwie so, dass Klaas ein großes Talent hat, einen in so Situationen so rein zu manövrieren. Und ehe man sich versieht, ist man schon drin. Und das sind alles drei...
Ich habe das auch mal gemacht, als Ralf Acapulco übrigens in
Stimmt,
Tokio.
Ja. Und da kennst du ja dieses Gefühl gut. Da ist man so rein manövriert und das gehört alles drei zu den Lowlights meiner Karriere. Grauenhaft, furchtbar. Man möchte sich danach die Augen auskratzen. Und da ist mein Fremdscham also wirklich auf dem höchsten Level, wirklich... grauenhaft. Das Schlimme an der Weinmesse und dieser Weinentgleisung da ist dann auch, dass ich weiß oder dass ich danach erfahren habe, dass meine Mutter sich das angeschaut hat.
Oh.
Und es gibt ja genügend Familienfeste, wo man dann so ein Glas Rotwein trinkt, um einfach der Sohn zu sein, den alle verdienen. Und dass dann meine Mutter so tief in diese menschlichen Abgründe schaut, wie ich da unseriös
Aber was hat sie denn gesagt?
Also, naja, es sind mehr so Blicke. Sie braucht da nichts sagen.
Das ist cool.
Und diese Blicke, die gehen ganz tief durch.
Oh, das ist so hardcore, ne? Also ich finde, das Schlimmste ist, wenn deine Eltern nichts sagen, sondern nur so, du fragst, und wie fandst du es jetzt? Und du kriegst nur diesen Blick so. Oder dann schnell das Thema wechseln.
Ja.
Oh, das ist wie so eine Speerspitze durchs Herz durch. Okay,
da darf ich gar nicht dran denken. Aber ich muss sagen, ich habe mich immer mehr geschämt, wenn ich bei Einspielern mit Joko und Klaas dann in der Situation dabei war. Weil irgendwie der vor der Kamera performt, der kann irgendwoher noch so ein Selbstbewusstsein zusammenkratzen. Aber wenn du einfach hinter der Kamera stehst und einfach ganz normal aussiehst und einfach fast wie so ein seriöses Paar Augen bietest für alle anderen drumherum, die sich versuchen, in deinem Blick irgendwas zu deuten, das ist teilweise viel grauenhafter. Ich erinnere mich da an einen Einsatz, da wird Joko in der Live-Sendung der ProSieben Newstime, die er moderieren durfte, angerufen von Klaas. Und die haben uns hundertfach gesagt, mach da keinen Blödsinn, mach da keinen Scheiß. Und dann hatte ich noch ein Gespräch mit dem Chefredakteur vorher und der hat noch gesagt, ihr macht da ja keinen Scheiß. Ich so, nein, um Gottes Willen. Das will. Also auch
wenn
dann so schamlos,
niemals
lügen zu müssen und dann da dabei zu sein. Und der hat uns da zur Sau gemacht. Völlig zu Recht natürlich.
Im Nachhinein?
Im Nachhinein hat er mich und meinen Kollegen Daniel da nochmal ranzitiert. Da hatte Joko schon lange das Gebäude verlassen. Da wurden wir da nochmal so klein mit Hut geredet und das war mir also so unendlich peinlich, das kann ich nicht in Worte fassen.
Also das heißt, du hast suggeriert, es ist alles okay, es ist nur der Joko und dann, okay, das kann ich verstehen. Wenn du weißt, dass du im Prinzip jemanden ins Boxhorn jagst.
Es ist eine klassische Lüge gewesen.
Okay, ich wollte es nicht so
schamlos,
hart formulieren.
Also. Schamlos gelogen.
Du bist Cappuccino-Liebhaber. Wer könnte dir den besten Cappuccino zubereiten und wer würde es am ehesten machen? Klaas, Joko oder Thomas Schmidt, a.k.a. Schmiddy?
Also mein lieber Podcast-Freund Schmiddy hat eine tolle Espresso-Maschine zu Hause und er macht auch sehr gut Cappuccino. Ansonsten würde ich es auch noch Joko zutrauen, weil Joko auch ein absoluter Connoisseur ist. Klaas.
Ein Weltmann.
Er ist in allen Städten der Welt zu Hause und kann überall Flat White machen. Klaas wiederum könnte maximal den schmutzigen Knopf an unserer Bürokaffeemaschine drücken. Und
du, manchmal
das würde er nicht tun.
Achso, oh. Ich wollte gerade sagen, man testet Filterkaffee auch ganz so gut. Das würde er nicht tun.
Das würde er nicht machen. Da käme ich auf die Idee. Nee, würde er nicht machen. Würde er nicht gut machen. Nein. Klaas hat mir, glaube ich, in meinem gesamten Leben noch nie einen Kaffee gemacht.
Das
fällt mir jetzt auf.
Oh.
Fällt mir jetzt auf.
Klaas, hast du das gehört?
Ich werde ihm gleich nochmal schreiben, das ist eine Unverschämtheit.
Ja, das müssen wir klären.
Ja.
Mit welchen dieser drei Persönlichkeiten würdest du gerne deinen letzten Cappuccino trinken und warum? Emma Stone, Sir Michael Caine oder Jake Gyllenhaal? Ja, die, alles ja. Schauspielerinnen und Schauspieler, ja. die du sehr bewunderst.
Ja,
aber auch eine bunte sehr. Mischung, muss man sagen. Ne?
Ja, hab ich mir versucht, Mühe zu geben. Also ich würde tatsächlich gerne mit Sir Michael Caine diesen Cappuccino trinken, weil der so ein langes Filmleben hat und in so vielen großartigen Filmen. Ich habe auch nochmal nachgeschaut vorhin.
Übrigens einer der Lieblingsschauspieler von Christopher Nolan.
Ja,
ne?
Und auch, also glaube ich, fast in jedem dabei, ja, oder?
Auch in Tenet. Kurzen Auftritt, aber macht vielleicht nicht so richtig Sinn, aber es ist geil, ihn zu sehen.
Aber und der könnte, glaube ich, aus so einem tollen Filmleben erzählen. Und der hat da so viel mitgemacht. Also ich glaube, stundenlang würde ich versuchen, den auszuquetschen.
Und ich muss dir sagen, ein absoluter Gentleman.
Erzähl mal von ihm.
Unfassbar. Also ich habe ihn auch schon ein paar Mal getroffen bei den Oscars und auch hier zu den Batman-Filmen und zu den anderen Nolan-Filmen. Übrigens einen Film, den ich sehr cool mit ihm finde, ist Mr. Brown. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Genau. Dieser britische Film. Genau. Ne?
Nee, Harry Brown.
Harry heißt Brown er. Harry heißt Brown. Er. Ja, Mr. super Brown. Film. Auch einer, sogar meine Lieblingsfilm mit Michael Caine. Ja.
Ne? Also wo er dieser englische, wie soll man das sagen? Also
er ist ein Rentner in so einer Hochhaus.
Genau, Siedlung, ne? Und wird drangsaliert von Jugendlichen und setzt sich dem zu wehr. Es gibt so Menschen, die man trifft, die du ja auch triffst, die, und da glaube ich dann immer an diese Blase, die man sozusagen um sich rumträgt, an Energie, und du triffst auf den und das vereinnahmt dich sofort im positivsten Sinne. Der ist so freundlich zuvorkommt, hat schönen britischen Humor, aber ist auch jemand, der gerne erzählt, und es ist jemand, und das ist so ein Satz, den nutze ich gerne, der scheißt sich nichts. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also den kümmert's nicht, wie das, was er macht und was er sagt, aufgenommen wird. Er macht es einfach. Und weil er das so gerne macht und so liebt, also ist jetzt keiner, der den Menschen auf die Füße tritt und irgendwie bösartig ist, sondern ganz, ganz toll.
Wie ist denn das, wenn ich jetzt solche Leute treffen würde? Ne? Am liebsten stelle ich mir dann immer vor, so in der Hotelbar, und man hat dann so einen Abend und kann die alles fragen. Was ist denn deine Erfahrung? Weil du hast die ja fast alle getroffen. Reden die gerne über ihre Filmvita, oder ist das was, womit man denen auf die Nerven fällt?
Nee, die reden total gerne darüber. Also zum Beispiel die Goldene Kamera, um das nochmal zu nehmen. Da waren ja von Colin Farrell über Jessica Chastain, Nicole Kidman, Liam Neeson auch alle da. Und ich habe dann nach der Goldenen Kamera, gibt es dann immer so ein Dinner. Da habe ich mich sehr lange mit Colin Farrell unterhalten, den ich ganz toll finde als Schauspieler. Jessica Chastain, unfassbar nett. Und wer mich echt beeindruckt hat, war Liam Neeson. Mhm. Also das Tolle war, die kamen auch auf mich zu und meinten so, ey, vielen Dank nochmal, und das war ganz toll. Und mit Liam Neeson habe ich mich damals lang über ein Projekt unterhalten, das er gerne umsetzen möchte. Da ging es um ein Kloster und er wollte so eine Doku-Reihe drüber machen. Und da haben wir so ein bisschen über sein filmisches Dasein gesprochen. Und das ist natürlich super.
Ja, wow.
Also ich glaube, dass die das schon gerne teilen, nicht im Sinne von, ey, guck mal, was ich alles gemacht habe. Das ist ja immer der Unterschied. Die Großen sind ja die coolsten. Mhm. Meistens, ich vergleiche das immer mit Hunden. Weißt du, die Großen sind eigentlich immer eher die Tapsigen, die Kleinen sind die immer beißen wollen. Ja. Und das ist bei Stars ja auch ganz häufig so. Diese ganzen Jungen, die so unter Druck sind, oder die Kinderstars, die auf einmal älter werden, die ja nie irgendwie diesen Vergleich hatten. Ich glaube, das ist ja auch etwas, was ganz, ganz wichtig ist, dass wir beide ja in unserem Freundes- und Familienkreis total geerdet sind und ja auch relativ spät, also bei mir zumindest, Karriere auch in dem Maße gemacht haben. Und das nehme ich zum Beispiel auch nicht als Selbstverständlichkeit an, das, was ich machen darf. Aber und das siehst du bei denen. Und Sir Michael Caine ist genauso. Ich glaube, der sitzt da immer und denkt so, Alter, warum, das ist geil. Ich meine, ne, und der kann ja wirklich richtig gut schauspielen, aber der denkt sich auch so, mach ich da. Und ich meine, das ist ja eine Legende.
Ja. Übrigens auch einer, den ich sowohl natürlich mit seiner echten Stimme auf Englisch wahnsinnig gerne, ganz tolle Stimme.
Und aber tolle auch, Synchronstimme.
Das wollte ich sagen. Sensationell synchronisiert. Ich weiß nicht, wie der Herr heißt, der es macht, aber den höre ich auch mit seiner Synchronstimme sehr, sehr gern. Obwohl die doch deutlich höher ist, als er hat eine sehr tiefe Stimme. Ne?
Ja, genau, aber der nudelt ja auch ein bisschen im Englischen. Ja. Das ist ja, aber das ist wirklich auch, das ist übrigens auch ein ganz toller Job, Synchronsprecher. Also da muss ich, oder Synchronsprecherin, immer wieder Chapeau, den Hut vorab nehmen, was die da leisten und tun.
Aber bevor du dann vielleicht noch eine Frage stellst, ich habe mir unbedingt ich möchte von dir wissen, du bist ein ganz positiver, höflicher, freundlicher Mensch. Ja. Und du hast gerade von den Großen erzählt, die meistens auch dir so begegnen. Aber es wird doch auch die so richtige Arschlöcher geben. Weil es ist ja so, wenn du Leute interviewst und es ist so ein sogenanntes Junket, dann da sind ja auch 500 Manager, der Slot ist genau 10 Minuten, genau 5 Minuten. Und es herrscht ja auch ein enormer Druck wird ausgeübt, dass man nicht die falsche Frage stellt und nicht das, was nicht abgesprochen ist. Gibt es da in diesem Rahmen Leute, wo du sagst, das ist einfach ein richtiger Arsch?
Ja, gibt es. Es gibt, also ich sag mal, bevor ich zu den Arschlöchern komme, es gab zwei Situationen, an die ich mich gerne zurückerinnere, wo der Druck so immens war, dass sie mir eigentlich in die Hose gemacht habe vor dem Interview. Ich weiß noch, dass ich Denzel Washington zu einem Interview getroffen habe, zu Déjà-vu, zu dem Film. Und ich war dran und kurz bevor ich dran war, kam die Publicistin und jemand anders zu mir meinte so, hör mal zu, das Interview eben vor dir war richtig scheiße. Denzel Washington ist richtig scheiße drauf. Versuch ihn mal aufzuhalten.
Was?
Und ich so, Alter,
und hast du dein Kasperle dabei?
Nee, und ich bin und dann ist mein Gehirn durchgedreht, weil ich gedacht habe, okay, mit welcher Frage kannst du ihn denn jetzt aus seiner Misery rausholen? Und dann habe ich mich hingesetzt.
Bist du so wie aushalten, nicht lachen, stell ich's mir vor.
Oh, ey, es war so schlimm. Ich habe mich hingesetzt und das ist natürlich auch, der hat auch so eine Ausstrahlung voller Power. Dann habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, ey, jetzt setz du einfach alles auf eine Karte, ist ja scheißegal. Und dann habe ich ihm, in Déjà-vu geht's ja auch so um so eine Autofahrt und ich habe dann so einen Vergleich gemacht mit einer German Autobahn und sowas. Dann hab ihm dazu was gesagt.
Ja.
Und er guckt mich so an. Und fängt an zu lachen. Ich dachte,
oh, yes.
Und das andere Mal habe ich Madonna getroffen. Und da meinten sie auch so, ey, du musst echt aufpassen, weil Madonna ist jemand, die gibt erstmal nur Kontra, um dich kitzeln, wie selbstbewusst bist du eigentlich? Und da musst du aufpassen, dass du nicht brichst. Und ich habe gedacht, na, okay, schau mal, ey, dann hat die mich da die ersten 3-4 Minuten so in die Mangel genommen. Ne? Also ich habe eine Frage gestellt, kam sofort eine Gegenfrage.
Also richtig im Sinne von Gegenwart, nicht im Sinne von Auflaufen, sondern sie hat dich dann immer zurückgepiekt.
Ja, genau. Ne, also so, ich habe sie was gefragt und meinte sie, what do you think?
Ah, okay.
Ne, oder so, was ist das für eine Frage? Und dann hat sie irgendwann gemerkt und habe ich auch da, ich glaube, das ist dann so ein Fatalismus, habe ich gesagt, rausch hier einfach rein.
Wobei du da wahrscheinlich auch sehr von profitierst, dass du so gut Englisch sprichst, dass du, glaube ich, das, was du denkst und deine Schlagfertigkeit auch wunderbar auf Englisch reproduzieren kannst, das würde mir nicht so gehen. Also allein, wenn die mich fragen würde, what do you think, würde schon mein ganzes Fragenkonstrukt, mein ganzer Plan zusammenbrechen.
Ja, aber
also,
das
ich wäre gefundenes Fressen.
Ja, aber ich glaube, das ist ja etwas, was man mit der Zeit lernt, ne? Dass du einfach, ich habe ja auch ein klares Konstrukt, was ich gerne wissen möchte.
Ja.
Aber was man auf Dauer lernt, ist einfach, du steigst ein mit einer Frage und dann musst du gucken, wo die Weggabelung ist und wie du wieder zurückkommst. Du darfst nie die Kontrolle über das Gespräch verlieren, aber du musst trotzdem go with the flow. Ne?
Ja.
Also du musst, weil wenn du dann nur so, wie alt sind sie? Ich liebe Spaghetti. wo fahren sie? Ne?
Ja, also, dann wenn hat man den Bravo-Steckbrief.
Ja, genau. Nee, aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich hatte ein Interview, das war mit Pierce Brosnan zu James Bond. Und er war am Abend vorher bei TGIF, hier, Thank God It's Fucking Friday oder sowas, so eine englischen Serie mit Chris Evans, großartiger englischer Moderator. Und da hatte ich etwas gesehen und hatte daraus eine Frage gebaut. Und ich saß dann in diesem Interview und habe ihm die Frage gestellt und ich habe gemerkt, ey, da fängt das gerade so in ihm an zu brodeln. Ich habe, also es war jetzt keine...
Ja.
Bösartige Frage, es war eine witzige Frage, aber jetzt auch nicht unbedingt die beste Frage, die ich jemals gestellt habe, muss ich mir auch selber auf den Kopf hauen. Und ich sah nur, wie die Publicistin, also die sitzen dann im Raum, mich so anguckte und dann hat der mich zur Sau gehalten.
Ach, also, was hat er gesagt?
Nee, er meinte so, was ist das für eine Frage? Und dann kam ich danach, habe ich die Kurve wieder gekriegt und habe mich so ein bisschen eingenordet und dann meinte er so, ja, tut mir leid, ich war ein bisschen schlecht drauf, meine Frau ist krank und meine Kinder auch und irgendwie ist das alles gerade ätzend. Und dachte ich so, wow.
Boah, das aber, finde ich, hat der Größte, ne?
Den gegessen, aber abends sollte ich die Premiere dann machen.
Ja.
Und dann kam ich an, das war mit Britta Sander, mit meiner TAF-Kollegin. Ja. Und kurz bevor ich auf die Bühne gegangen bin oder gehen sollte, kam wieder jemand zu mir vom Filmfall und meinte so, Pierce Brosnan möchte nicht, dass du mit ihm auf der Bühne stehst.
Was? Was für ein Dick-Move?
Ja, und dann dachte ich so, wieso das denn jetzt? Ne? Also ja, ist irgendwie noch sauer auf dich. Und dann meinte Britta zu mir, hör zu, du kannst besser Englisch als ich, du musst darauf gehen. Und bin ich raufgegangen und er war ein bisschen wider Willen stand da mit mir und dann habe ich eine Zeit lang, war ich echt, fand ich das einfach doof.
Ja.
Und dann habe ich ihn getroffen zu Mamma Mia 2.
Was für ein großartiger Film. Das war Ironie. Das war Ironie.
Sehr schön. Ja. Zu Mamma Mia 2 und da war der so cool und hatte so einen Spaß. Und da habe ich dann auch wieder gemerkt, und es geht dir ja genauso, jeder, egal wie groß der Star ist oder wie klein der Star ist oder wie normale, jeder hat einmal einen schlechten Tag.
Nee, Steve, ich muss dir sagen, ich nehme das jetzt übel.
Ja?
Nee, bei mir ist er jetzt... Bei mir ist der
Kannst du dir keinen James Bond Film
mehr merken? Bei mir ist er unten.
Und wenn
durch.
Du ihn das nächste Mal triffst, grüß ihn von Steven. Sag ihm, ich habe das nicht so gemeint. Aber jetzt kommen wir, Jakob, zu dem Thema, worüber wir die ganze Zeit schon sprechen wollten, zu deinem Jurastudium.
Ja.
Also, das heißt, du hast nach der Schule gedacht so, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich studiere Jura oder BWL. Und hast dich für Jura entschieden.
Das war anders.
Okay, erzähl mal.
Ich habe erstmal wirklich das ganze Abitur damit zugebracht, darüber nachzudenken, was ich aus mir mache, und wollte aber eigentlich immer Jura studieren, weil ich war immer in so geisteswissenschaftlichen Fächern gut, sehr, sehr schlecht in Naturwissenschaften, und dachte, ich mache dann irgendwie was, ein geisteswissenschaftliches Studium, wo man aber am Ende im besten Fall noch was aus sich machen kann. Weil es ist ja hinlänglich bekannt, dass man jetzt, wenn man jetzt Germanistik studiert, das macht zwar Riesenspaß, aber da wird jetzt schwer was draus. Also da kommt am Ende kein Beruf raus. Und dann habe ich gesagt, komm, dann studiere ich Jura, das vielleicht ist das was für mich.
Aber hast du so einen Gerechtigkeitssinn?
Aber ich habe so einen Sinn dafür, mich so aus Situationen so rauszuquatschen. Raus oder rein. Und da dachte ich, vielleicht würde das was bringen. Dann kam aber schnell die Erkenntnis.
Du hast dich gesehen, so wie in Eine Frage der Ehre als Tom Cruise.
Ja, genau.
Wie du vorne gegen Jack
Haben Sie einen Code Red verübt?
Ja, genau.
Sowas wollte ich schreien.
Ja.
Und dann kam aber relativ schnell raus, Jura ist eigentlich genau wie Mathematik, mein größter Erzfeind.
Trocken.
Ja, aber auch sehr systematisch, und im Grunde setzt du Formelsätze zusammen in einer Art und Weise, die am Ende dann zu einem Urteil führt oder eben in einer Argumentationsweise, die gar nicht, du denkst dir das nicht aus, sondern du musst im Kopf die richtigen Sätze abrufen können und das Wissen darüber haben. Und das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich war da drin wahnsinnig schlecht, muss ich sagen. Mit 19, 20 hat man auch viele andere Dinge im Kopf als sehr viel Sachen auswendig lernen. Und ich hatte aber irgendwie immer diese Idee, ach, eigentlich würde ich gern zum Fernsehen oder irgendwie in die Medien, hab da aber gedacht, das sind so wenige, die sowas schaffen, da bin ich so auf andere angewiesen.
Aber hast du denn aufgehört, Jura zu studieren, weil du gemerkt hast, es ist nicht dein Ding? Oder kam irgendwann dein Lehrer oder deine Lehrerin zu dir und meinte so, Jakob, ich finde es toll, dass du immer wieder kommst, aber es macht nicht so richtig Sinn.
Ich wurde nicht rausgeschmissen. Ich habe das weitergemacht und habe dann irgendwie in Semesterferien ein Praktikum gemacht beim Radio bei Fritz. Und das hat mir so riesen Spaß gemacht und das hat mich so glücklich gemacht. Und das ging auch Gott sei Dank irgendwie immer weiter. Die fanden das ganz gut, was ich da gemacht habe. Und irgendwann kam der Punkt, wo ich da so viel zu tun hatte, dass ich gedacht habe, Mensch, jetzt lass mich mit diesem Studium in Ruhe. Da habe ich noch Germanistik studiert. Hab gesagt, ich schule um. Vielleicht ist das eher noch was, aber um ein Studium abzuschließen. Und dann wurde das aber immer mehr und es lief auch irgendwie gut, dass ich immer gesagt, komm, ich setze jetzt alles auf eine Karte. Ich bleibe Troubadour in den Medien, und bisher ist es noch nicht zusammengefallen. Nee, das
absolut richtig.
Aber es kann jederzeit sein, Steven. Jederzeit kann es sein, dass jemand sagt, so, das war's. Raus hier, ihr Betrüger.
Das kann überall sein.
Ja.
Das
aber
kann
dann, habe ich nicht mal ein Studium. Dann muss ich mit Abitur von vorne anfangen.
Du, aber bei mir ist genauso. Ich wollte Medizin studieren, habe ein Praktikum angefangen beim Radio.
Ja.
Und das hat so einen Bock gemacht. Dann habe ich ein Volontariat gemacht, weil das war bei meinen Eltern genauso wie bei deinen.
Ja.
Ich meine, die sind beide studiert, sind beide da unfassbar smart, was mir manchmal unangenehm ist, wenn ich mich dann an den Tisch setze und denke, die reden ja in einer anderen Sprache, aber dabei reden sie ganz normal, nur anders. Und das war meinen Eltern immer wichtig, dass ich zumindest so etwas in der Hand habe. Und wie gesagt, der eine ist Schauspieler, mein Bruder, der andere ist Orthopäde. Was haben denn deine Eltern dazu gesagt, als du nach Hause kamst und gesagt hast, so, Mama und Papa, ich wollte ja Jura studieren, ich wollte Germanistik studieren, jetzt gehe ich zum Fernsehen.
Da gab es lange, lange Gesichter.
Also wieder der Blick.
Das war also.
Oder gab's eine Reaktion oder
Da gab es mehr als den Blick. Okay. Also da gab's ganz klar, hat meine Mutter gesagt, das ist die größte Scheiße, die ich je gehört habe. Oh. Du spinnst ja wohl. Und dann habe ich ihr versucht zu erklären, dass es doch nach meiner Einschätzung gar nicht so viele Leute gibt, die sich okay lustige Sachen ausdenken können. Und dass das vielleicht eine Marktlücke sein könnte, in der ich aufblühe. Und tatsächlich in vielen Gesprächen hat sie das irgendwann nachvollzogen und sagt auch heute, das war Gott sei Dank genauso richtig, wie du das gemacht hast. Und toll, und da schließt sich halt der Kreis so zu dem Ratschlag, dass du an dich geglaubt hast. Und das war letztendlich dann das, warum es irgendwie
Aber hattest du denn dieses Talent schon in deiner Jugend oder in der Schulzeit? Also warst du jemand, zu dem die anderen gekommen sind und gesagt haben, Jakob, hör mal zu, ich brauche irgendwie eine lustige Pickup-Line oder ich muss nachher eine Rede halten, kannst du mir da irgendwie schnell
helfen? Also tatsächlich habe ich auch irgendwie die Abi-Rede gehalten und ich habe eher immer alle genervt.
Hast du die noch?
Da müsste ich suchen, die war wahrscheinlich gar nicht so witzig und auch nicht so klug.
Aber was hast du denn da gemacht?
Da habe ich auch versucht, Jokes zu machen. Ich habe irgendwie Jokes über die Lehrer gemacht, über die so Sachen, die uns da passiert sind auf dem Weg zum Abitur. Und es war auch so, dass ich wirklich ständig rausgeflogen bin, weil es mir wichtiger war, einen Gag zu machen, als aufzupassen. Und ich bin auch jemand, der ganz genau noch weiß, wie sich die Türklinke anfühlt an der Schule, weil ich die dann irgendwann durfte, wurde man nicht nur rausgeschmissen und ist dann heimlich Kaffee trinken gegangen, sondern man musste dann die Tür so runterdrücken. Kennst du das auch noch?
Ach, damit von die draußen, wissen, dass,
damit
du
die wissen dass du da noch stehst. Da.
Und ganz das schlimm. Ist der, weil du immer sozusagen...
Ja. Ich habe genervt. Das soll jetzt nicht glorifiziert werden von dir. Ich habe die Leute genervt.
Also du warst der nervige Klassenclown.
Ich bei meinen Mitschülern beliebt, bei den Lehrern gefürchtet als nervig und als lästig und als Störenfried.
Aber warst du auch jemand, der sich dann zum Beispiel auch aufgelehnt hat gegen deinen Mathelehrer, wenn der gesagt hat, so Jakob, das war wieder eine Katastrophe. Ja. Und hast du gesagt, warum?
Ja, habe ich den mit Diskussionen genervt. Also es war wirklich lästig.
Und auch, also hast du denn zum Beispiel auch, das habe ich ja gerne gemacht, unwissend Fragen beantwortet und so lange geredet. Mein bester Freund sagt immer zu mir, ich habe mal in Deutsch, da ging es um Faust, habe ich mich gemeldet und die Lehrerin hat mich rangenommen. Ich habe so lange gelabert, er hat mir immer Sachen von unter dem Tisch in die Hand gegeben, ich habe die immer auf meinen Tisch gelegt. Also ich habe, weil ich mich so konzentriert habe, die voll zu texten und nachher war mein Tisch voll mit so Müll aus den Schultischen raus und alle haben sich beeiert und die Lehrerin hat auch, glaube ich, gedacht, so egal. Also war das bei dir auch so?
Sowas ist auch passiert. Also wie gesagt, ich habe da immer lieber einen Witz gemacht oder mich lustig gemacht über die Lehrer, als aufzupassen. Und das ist natürlich dann irgendwann auch nicht förderlich und da muss man dann irgendwann auch die Kurve kriegen. Und deswegen war ich immer super gut in den Laberfächern und in allen, wo es wirklich um was ging, wahnsinnig schlecht.
Was muss denn guter Witz für dich haben?
Das kann man so per se nicht sagen. Irgendwie... gibt's ja schon so, man kann ja analytisch schon über Humor nachdenken und dann würde man in einem Buch darüber schreiben, ja, man muss irgendwie so einen Aufbau haben und dann muss was Unerwartetes passieren. Dann gibt's ja auch verschiedene Gag-Techniken. Ich glaube, das ist alles nicht so entscheidend. Das, meistens aber finde ich Sachen lustig, die dann in der Situation nicht passend sind, die so ein bisschen mit einem Tabubruch spielen und
auch die daraus pieksen lustig so ein bisschen.
Auch, ja, klar, auch gerne so ein bisschen pieken.
Und deine Art von Humor, weil wir haben ja vorhin drüber gesprochen, das ist ja, also die Filme zum Beispiel Annie Hall und Ron Burgundy liegen ja an unterschiedlichen Enden.
Ja.
Aber bist du da jemand, der bestimmten Humor braucht oder bist du offen dafür? Hauptsache, oder Curb Your Enthusiasm, ne? Ist ja sehr viel Impro.
Naja, ich bin, glaube ich, einfach durch den Beruf und einfach durch meine Leidenschaft Riesenhumor-Fan. Also ich gucke mir genauso gerne ein Stand-Up-Special an. Ich schaue mir gerne US-Late-Nights an. Ich schaue gerne diese Serien. Ich versuche irgendwie so alles aufzusagen. Ich habe natürlich irgendwie dann mal schon so seinen Geschmack und es gibt Sachen, die man nicht witzig findet und Sachen, die man gut findet. Aber grundsätzlich ist es doch immer für mich begeisternd, dass Leute, die über dasselbe Grundthema nachdenken, denn wie kann man was Lustiges machen, auf was für Lösungen die kommen. Und so macht das unglaublich Spaß, die Sachen zu gucken.
Aber ich glaube auch ganz wichtig, was du vorhin gesagt hast, was deine Mutter auch zu dir gesagt hat, nachdem du den Job gemacht hast.
Halt dein Maul? Nee.
Nee. Also, okay. Nee, glaub an dich.
Ja, das stimmt. Ja,
also ich glaube, das ist ja ganz wichtig beim Witz. Also das ist ja, wenn wir drüber sprechen, auch über die Moderation der Sendung.
Ja.
Und wir sagen dann im Vorweg so, ja, da könnte man den Gag nochmal machen. Ja. Wir hatten jetzt so eine Idee zu diesem einen Ray Gavi-Einspieler.
Hast du nicht gemacht, den Gag?
Nee, aber wir haben ja beide darüber gesprochen. Und du hast ja auch gesagt, mach das, wenn es passt.
Ja.
Also aus dem Bauch. Und dann manchmal hat man das Gefühl, es passt jetzt. Und manchmal hat man das Gefühl, nee, jetzt setz sie einen oben drauf oder nimm die Stimmung in eine andere Richtung oder ich gehe so eine Kreuzung oder einen Weg runter, der überhaupt nichts macht.
Ich glaube, Empathie ist einfach was ganz, ganz Entscheidendes, wenn man mit Humor zu tun hat. Eben kann man das dem Gegenüber zumuten, so einen Witz zu machen? Kann der über sich lachen? Kann man auch über sich selber lachen? Das ist, glaube ich, immer so was, wo man ein Gefühl haben muss für seine Mitmenschen.
Ja, vor allen Dingen, und da muss ich ja sagen, ist eines meiner absoluten Vorbilder Harpe Kerkeling.
Mhm.
Also nicht nur in der Moderation, sondern auch die Art von Humor, weil ich liebe es, wenn Menschen über sich selber lachen können. Und ich glaube, das ist die große Kunst, weil du kannst nicht über andere Leute Witze machen, wenn du nicht über dich selber dich totlachen kannst. Und ich glaube, das ist die Kombination aus dem. Und seine Witze sind ja nie von oben herab. Das ist eine Art von Humor, die mag ich nicht.
Ja.
Ne, dieses so von oben, ich lache über dich, weil du bist alt oder du bist zu jung oder du bist zu doof. Ja. Ich finde den Witz miteinander und sich selber dann sozusagen auch zu verhunepiepeln. Das finde ich ist die größte Kunst.
Aber es ist erstaunlich, wie dieser Humor auch irgendwie nicht tot zu kriegen ist, der so sehr über andere geht und der eigentlich im Grunde nicht besonders witzig ist. Eigentlich ist es so eine Art Mobbing. So eine Art Mobbing als Unterhaltungsform.
Eine bösartige Art.
Ist einfach nur bösartig und also dem kann ich gar nichts abgewinnen. Und es ist aber trotzdem interessant, wie auf großen Sendern sowas dann tatsächlich über Stunden läuft und das trotzdem ja offenbar noch ein sehr großes Publikum hat. Also da würde ich mir manchmal wünschen, liebe German Friends, schaut doch nochmal so ein bisschen, ob das so das ist, worüber man lachen sollte, wenn einer irgendwie, wie du sagst, zu klein ist oder er sieht so ein bisschen aus wie der. Das ist doch...
Finde ich auch scheiße. Das Einzige, was ich ein bisschen nachvollziehen kann, ist manchmal Schadenfreude. Wenn ich aber weiß, dass dieser Person nichts passiert, dieses Ausrutschen oder irgendeine Pleiten, Pech und Pannen, das geht, ne? Da denke ich aber auch manchmal so, oh, und dann, ich kann mir das auch nicht lange angucken, aber von oben herab arroganter Humor, das finde ich ganz...
Aber genau, so solche Sachen kann ich mir sehr gut angucken und wir haben ja immer versucht mit Joko und Klaas, dass wenn die sich Streiche spielen, die sind ja auf Augenhöhe, da gibt's zwar Gewinner und Verlierer, aber das wechselte irgendwie wöchentlich und so fanden wir es immer in Ordnung.
Ja, das ist aber auch schöner Humor. Ich mag das ja auch, wenn die beiden sich zoffen. Schmitti hat in eurem Podcast mal gesagt, dass du es unwürdigend findest, auszuticken.
Ja, das stimmt.
Gibt es denn etwas, was dich richtig zum Austicken bringen könnte?
Es gibt viele Sachen, die mich wütend machen.
Welche zum Beispiel?
Das sind immer so Sachen, wenn ich das in unserem Podcast erzähle, dann bekomme ich immer so 73 Nachrichten von Leuten, die nochmal die Gegenseite schildern, die mich da oder die mich tadeln, dass das ja so nicht geht. Und also was mich wirklich wütend macht, ich trinke immer Kaffee mit Hafermilch zum Beispiel.
Ich auch.
Und dann sage ich immer, ich hätte es gerne mit Hafermilch. Und wenn die dann am Ende einen Kaffee, der in Berlin inzwischen 4 Euro kostet, wenn er dann doch mit Vollmilch ist und ich merke das dann erst im Auto, da könnte ich ausflippen. Und das ist dann auch was, wo ich am nächsten Morgen nochmal hingehe und mich darüber beschwere, weil das nervt mich, weil ich denke, der Typ, sein Job ist, einen Kaffee zu machen, wie der Kunde den bestellt. Und wenn er dann falsch ist, dann macht er seinen Job kacke. Und das regt mich irgendwie auf.
Und da kriegst du dann...
Da würde ich aber nie aus, weil ich grundsätzlich, also ganz selten nur ausraste, weil ich da aus irgendwelchen Gründen, die tief in meiner Psyche verwurzelt sind, das Gefühl habe, dann mein Gesicht zu verlieren, wenn man so laut wird und man so aufbrausend wird. Deswegen versuche ich da immer eine innere Ruhe zu wahren. Ich finde das immer peinlich, wenn Leute laut werden. Da tun die mir sofort leid. Wenn Leute schreien, tun die mir immer sofort leid. Und das finde ich nicht gut.
Ich bin ja ein 30er-Zonen-Polizist.
Echt?
In Zivil.
Bist du so einer, der dann so winkt?
Ja, ey, weil mich das, ey, ganz im Ernst, es kotzt mich so unfassbar an. Das ist mir wirklich unangenehm, dass ich das jetzt sage. Aber ich wohne in einer Straße, das ist eine 30er-Zone. Ja. Und die haben mal vor unserer Wohnung eine Blitze aufgestellt.
Ja.
Und ich schwöre dir, dass von 20 Autos 19 geblitzt wurden.
Das ist viel.
Ne? Also, ja, aber das ist ja in Berlin genauso.
Ja.
Diese ganzen Idioten, die mit Tempo 80 durch eine 30er-Zone rein. Und dann denke ich so, sag mal, habt ihr sie noch alle? Warum?
Ja.
Du bist eine Minute schneller irgendwo, noch nicht mal.
Aber sprichst du die Leute an?
Ja.
Was sagst du dann?
Ich bin aus dem Taxi ausgestiegen, direkt vor dem Haus. Und dann kommt von hinten einer angekachelt mit bestimmt 60, 70. Ja. Und ich bin aus dem Auto gestiegen und hab wirklich diese peinliche Bewegung so ruhig. Ne? Ja. Fahr mal ein bisschen langsamer. Und dann ist er so 10 Meter später in die Eisen gegangen, in Rückwärtsgang. Und ich habe schon gehört, so aggressiv, so und kam zurückgeballert. Machte die Scheibe runter, ey, und dann werde ich, ey, ich schwöre dir, dann denke ich immer so, ich bin The Hulk.
Ja.
Ne? Irgendwie,
ist dir so der Anzug geplatzt?
Ja, genau. Also ich hab gedacht, ich habe mehr Muskeln, als ich überhaupt besitze. Und dann stand ich da und dann meinte so, ey, was willst du denn? Und dann habe ich gesagt, Junge, das ist ich habe versucht, ruhig zu bleiben. Ich habe gesagt, Junge, das ist eine 30er-Zone, du bist Minimum 60, 70 gefahren. Ja. Ey, guck doch auf den Tacho, 35. Und dann kam der Taxifahrer dazu und meinte so, niemals, das habe ich ja sogar gesehen, dass ich schnell gefahren bin. Und dann wollte er sich mit mir anlegen, habe ich gesagt, was willst du denn jetzt von mir? Was ja. willst du denn jetzt von mir? Und dann fängt so an und dann werde ich werde nicht laut,
ja.
aber ich werde dann, glaube ich, ich bebe innerlich.
Aber wie biegen wir das jetzt um, dass nicht ganz viele Hamburger jetzt in Tempo 30 zu und extra zu schnell fahren, damit du mal rauskommst und mit ihnen.
Also es ist ja nicht so, dass ich die. Es ist nicht so, dass ich in Hamburg die 30er-Zone patrouilliere. aber ich wünsche mir da einfach Verständnis für, ja. weil das ist ja, eine 30er-Zone ist ja nicht dafür da, dass man schneller fährt, sondern eine 30er-Zone hat ja einen Grund. Ne?
Wobei ich neulich bin ich durch so einen verkehrsberuhigten Bereich mit Schritttempo. Also ich habe runtergebremst, dass praktisch das Auto durch die Automatik rollt.
Und dann hinter dir.
Nee, und dann so. Kam eine Kindergärtnerin und hat mich angeschrien, warum ich hier so durchheize. Da war ich ohnmächtig vor Wut.
Ja, das kann ich verstehen. Also das war entwürdigend.
Das Auto fährt nicht langsamer als das.
Und bist du dann so laut geworden wie jetzt?
Nein, habe ich gesagt, es tut mir leid.
Oder,
aber innerlich bin ich geplatzt.
Aber mir ist das mal passiert, da war ich so innerlich so sauer, ja. dass ich im Auto gesessen habe, habe alle Scheiben hochgemacht, Musik ganz laut und dann habe ich mich selber bepöbelt. Ich habe richtig mit mir geschimpft.
Du dummes Schwein.
Ja, ich dachte irgendwie, das muss raus, ja, weil sonst super. Platz ich. Also das dauert bei mir wirklich eine ganze Ecke, ja. Bis ich hochgehe wie eine Rakete. Und es können auch nur ganz wenige Menschen in meinem Umfeld mich dahin bringen. Aber dann denke ich immer so manchmal, okay, 2 Minuten später, so, oh, was ist da passiert? Mein lieber Jakob, wir kommen zur letzten Frage leider.
Schade.
Welcher bestehende Filmtitel passt aktuell perfekt zu deinem Leben?
Oh, das ist ja auch schwierig. Da muss ich nochmal nachdenken.
Also da gibt's, ich meine, ich der Soldat James Ryan.
Ja, da müsste ich echt überlegen.
Almost Famous.
Ja, das wird auch ein toller Film. Übrigens super. Auch einer, den ich fast auf meine Liste gepackt hätte.
Echt?
Ja, weil
du weißt, das ist der Film, der immer bei mir in den Top 3 rumkriegt.
Ach, das verstehe ich. Ja, der ist großartig. Der ist so wunderschön und so anrührend. Also, den würde ich auch wahnsinnig gerne mal wieder sehen. Den muss ich mal wieder schauen.
Musst du, unbedingt.
Ich liebe überhaupt so Coming-of-Age-Sachen. Das ist was, wo ich mich wahnsinnig... Berührt mich irgendwie immer.
Ja, aber der Film handelt ja im Prinzip auch davon, ne? Also ein junger Typ, 15, 16, der mit einer Band mitreist, weil er sozusagen die Story an den Rolling Stone verkauft hat.
Ja.
Und das ist ja auch eine Serie, ein Film, der Hoffnung macht im Sinne von, glaub an dich.
Ja.
Versuch's einfach.
Ja.
Ne? Also alle haben ihm gesagt, du bist zu jung, du kannst das nicht, aber er hat es einfach gemacht.
Ja.
Diese Liebesgeschichte oder diese Zuneigung zu Kate Hudson und dann Billy Crudup als Leadsänger der Band, wie sie dann alle im Flugzeug sitzen und Tiny Dancer singen.
Oh, das ist eine großartige Szene.
Eine unfassbare
Szene. Und Kate Hudson war nie schöner. Also das ist wirklich, das stimmt, da war ich auch sehr verliebt. Ja. Ja, fällt mir wirklich schwer. Am liebsten Sunshine Reggae auf Ibiza.
Sunshine Reggae auf Ibiza?
Ja, großartiger Film mit Karl Dall und vielen Nackten.
Und so siehst du dein Leben.
So sehe ich mein Leben.
Dein Leben mit Karl Dall und vier Nacken.
Die Zuhörer können entscheiden, bin ich der Nackte oder Karl Dall? Ist beides mir recht.
Oder ein nackter Karl Dall.
Ja, genau.
Okay, wir lassen das mal so stehen. Ja, Jakob, ich danke dir, es war großartig.
Danke dir sehr, Steve. Hat mir großen Spaß gemacht und ich freue mich, dass du so einen schönen Podcast hast, wo man sich so gut...
Ich freue mich, dass du so einen schönen Podcast hast.
Das lieb, ja. Gibt's dann wieder am Freitag, ne? Wahrscheinlich. Freitag 0 Uhr, neue Folge Baywatch. Direkt einen Tag nach dir praktisch.
Sehr gut. Meinen Podcast könnt ihr jetzt übrigens auch auf Fio hören. In der App gibt es außerdem auch ganz viele Fiction- und Doku-Formate. Wirklich eine echte Empfehlung von mir. Hört da mal rein. Diese Folge wurde dir präsentiert von Disney Plus. Jetzt abonnieren unter disneyplus.com und beste Unterhaltung streamen zu jeder Zeit, an jedem Ort.